We had a panel here. I was talking with Spike Lee and some other colleagues in the cinema about the nostalgia there is for the old days of cinema, where you would have a community worshiping at in the Church of Cinema, and a communal experience, maybe partly religious. I think Almodovar talked about the sacredness of the cinema, and I said that you must perhaps be a Catholic in order to believe that. But I think cinema has been permanently disrupted. I think it will never be the same. And I think it might be like vinyl records, perhaps, or people who still type on typewriters. You know, it will be a retro activity going to a cinema. I mean, there are social reasons why people like to go out to a cinema, but for me, I haven't gone to the cinema for many, many years, I have to confess. It's a movie that's made for Netflix, really a cinema, because in the actual making of it, it is cinema, but in the releasing of it, it seems to be something else. That it is not shown on big screens, it's shown on your iPhone, your Apple Watch, maybe. I've said I wouldn't mind seeing Lawrence of Arabia on an Apple Watch. I think that would be good. I think it would be a different movie, but it would be interesting. So I think Netflix is the example that is the most disruption. It's unprecedented. If you make a movie for Netflix, it might never be seen on a cinema screen, but in one day it will be released in 190 countries. Now, this has never happened before.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Markus Stiegelegger.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Wunderschönen guten Morgen.
Und wir, oder wann auch immer ihr das hört, und heute sprechen wir endlich über den zweiten Teil des Werks von David Cronenberg, und ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Einen Monat hatten wir zusammen Cronenberg Pause, würde ich jetzt sagen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Denn Markus, du hast mit Sebastian Seidler und Daniel Kotenschulte bei den Projektionen schon eine Folge aufgenommen zu Cronenberg, oder? Da ging es ums Spätwerk, ne?
Genau, wir wollten uns mal intensiv dem verschmähten Spätwerk widmen, was ja heute auch Thema sein wird, weil es ja eine Diskrepanz gibt, über die wir heute auch reden werden, zwischen der Rezeption der Genrefilme und der Filme, die eher im Programmkino- und Arthouse-Bereich angesiedelt werden. Für Cronenberg gibt es da ja offensichtlich keine so großen Unterschiede. Ich sehe das auch eher als eine logische Entwicklung. Und es gibt auch sehr viele Bezüge zwischen Filmen wie Cosmopolis und so weiter oder Existence zu Videodrome oder solchen Filmen. Nur es ist natürlich ein anderer Stil und in der Tat vermutlich ein anderes Publikum, was er sich erschlossen hat. Und das wollten wir in dem Podcast selbst auch nochmal diskutieren.
Wobei mein Eindruck jetzt gar nicht war, dass die so wahnsinnig verschmäht werden. Also die Rezeption hat sich natürlich ein bisschen verändert, das ist oft ein anderes Publikum. Aber gerade jetzt, wenn man diese Karriere so kumulativ betrachtet, werden die doch auch mittlerweile recht positiv betrachtet. Also gerade Filme wie History of Violence, Eastern Promises. Natürlich sind da Filme, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Maps to the Stars wird nicht wahnsinnig gern gesehen. A Dangerous Method gilt vielen als trocken und vielleicht so ein bisschen verkopft. Aber mein Eindruck war, dass doch mittlerweile Cronenberg auch sehr als Gesamtkarriere wahrgenommen und diese Progression, der wird durchaus auch Tribut gezollt in den meisten Fällen.
Ja, wir hatten ja in der ersten Folge hier jetzt auch schon mal das Zitat von Mark Irwin, der sagte, dass man Cronenberg nach seinem Gesamtwerk und nicht nach einzelnen Filmen beurteilen sollte. Wenn das langsam eintritt, und es sieht ja auch ein bisschen so aus, als würde er in seiner Produktivität jetzt nicht mehr loslegen, sondern als wäre das Maps of the Stars, ist ja seit 6 Jahren eigentlich sein letzter Film auch. Und es gab nur noch einen Kurzfilm oder sowas danach. Da muss ich sagen, wirkt das auch so, als wäre das seine Intention. Also als würde er dieses Werk langsam schließen. Und das würde dafür sprechen, dass wir auch hier an einem guten Punkt sind, wenn wir hier das Gesamtwerk jetzt diskutieren.
Ich würde sagen, wir sind auch an dem Punkt, wo wir das Echo seiner Karriere merken, also wo es Epigonen gibt. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel den Debütfilm von Viggo Mortensen, einem seiner Darsteller, gesehen, der auch auf viele seiner Handwerker, also auf Cronenbergs Mitarbeiter zurückgreift. Und man merkt hier nun auch sehr deutlich, dass er zum Teil als Schauspieler auch von dem gelernt hat, der ihn geführt hat. Genauso ist es natürlich auch in Teilen bei seinem Sohn, dessen ja. Possessor dieses Jahr, also zu Beginn des Jahres habe ich ihn sehen können. Und ich finde, man merkt durchaus auch die Handschrift seines Vaters. Und Cronenberg ist natürlich auch irgendwie präsent einfach als Darsteller aktuell, habe ich das Gefühl. Also natürlich immer in kleinen Rollen, aber er ist ja zum Beispiel in Falling als Proktologe, was ich ganz nett fand, als Ergänzung zum Gynäkologen, den wir gleich in die Fliege ja sehen werden. Und tatsächlich wird da dann auch ein ähnlicher Prozess medizinisch abgefertigt wie in Cosmopolis. Aber vor allen Dingen ist er jetzt auch gerade ja in Star Trek Discovery zu sehen, was ich sehr befremdlich fand. Also ich habe die Serie nicht geschaut, aber mir diese Szenen mit ihm angeschaut. Und er wirkte da schon ein bisschen wie ein Fremdkörper. Aber ich finde, er hat ja als Darsteller doch eine spannende Präsenz. Also er hat ja nie viel gespielt. Er hat für Clive Barker ein bisschen gespielt. Er war in Jason X, glaube ich, zum Beispiel. Aber man merkt halt, dass er auch anderweitig tätig wird und dass ihn vielleicht einfach diese Tatsache, dass er mittelmäßig natürlich, also in Bezug auf die Mittel zunehmend ein bisschen Probleme bekommt. Also das hat er ja mehrfach in Interviews angesprochen, hey, es ist nicht mehr so leicht, Geld für seine Art von Film zu beziehen, dass er einfach anders Ausdruck findet und dass er jetzt, wie du schon beschreibst, auch viel Verwaltung und Zusammenführung eines Werks eben betreibt.
Ja, ja gut, da müssen wir auf jeden Fall.
Er hat ja auch den Roman jetzt geschrieben, ne? Verzehrt heißt er auf Deutsch, genau. Und der ja auch quasi wie so eine Art Metareflexion seiner Lieblingsmotive wirkt.
Ja.
Und kann man vielleicht noch drei Sätze später drüber verlieren, aber im Endeffekt versucht er da neue Wege zu bestreiten. Possessor ist in der Tat von seinem Sohn ja, also wie eine Weiterentwicklung mit neueren Ansätzen. Also man kann wirklich sagen, da kann er echt stolz sein, hat er was richtig gemacht, dass er in seinem Nachkommen quasi dann auch noch so seine Tradition fortgeführt sieht. Das würde mich doch sehr freuen als Vater, muss ich sagen.
Interessanter auf jeden Fall als die Lynch-Tochter, muss ich leider sagen.
Ich finde, ja, Jennifer Lynch, genau. Ja, diese Filme, also da gibt es auch gute Ansätze, aber in der Tat ist Possessor der geschlossenere, künstlerisch wirklich vollständige Film. Und Jennifer Lynch hat immer so, ja, also ich kenne drei Filme von ihr, die haben alle Schwächen, das stimmt schon. Ja.
I think you're making a mistake. I think you really want to talk to me.
Sorry, I have three other interviews to do before this party's over.
Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it.
They say they are.
Yeah, but they're lying.
There is a limit, even to the imagination.
Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging.
Where our greatest creations meet our deepest fears.
Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong.
Man sieht so ein bisschen, dass bei euch wieder zwei Great Minds hier direkt die Anschlüsse finden und sich die Bälle zuspielen. Aber ich mich jetzt mal ins Cronenbergsche Rennauto setzen und aufs Gaspedal drücken, denn wir haben zwar die letzte Folge geteilt, aber wir haben 12 Filme vor uns, über die wir heute sprechen werden. Nämlich, also da ist auch die Frage, wo fängt eigentlich das Spätwerk an, von dem man redet? Das werden wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen besprechen müssen. Aber wo auf jeden Fall vielleicht dieser große Ikonenstatus von David Cronenberg beginnt, ist wahrscheinlich bei Die Fliege. Der absolute Hitfilm eigentlich von ihm, und da sollten wir, glaube ich, mal loslegen, damit über diesen Film zu sprechen. Ich habe die Zusammenfassung wirklich auch nur ganz kurz gehalten, also alles, was ihr wisst noch aus Produktionsdetails, könnt ihr alles auch sagen, nur so, ich hole uns nur grob ab, wo wir sind. Das ist eine Verfilmung eigentlich von George Langelands Kurzgeschichte von 1957, es gab aber auch einen anderen Horrorfilm schon von 1958, da gilt er auch so ein bisschen als Remake, aber Cronenberg erweitert das eigentlich. Wir hatten da schon vorher mal drüber gesprochen, über dieses Science-Fiction-Element. Es geht hier um einen Wissenschaftler, Seth Brundle, von Jeff Goldblum gespielt, der an der Teleportation arbeitet, in sogenannten Telepods, also wo man sich eben selbst von einer Ecke des Raumes oder des Landes in eine andere Ecke teleportieren kann. Und Gina Davis spielt eine Journalistin, die ihn auf so einer Tagung trifft und ja, die Er findet sie, glaube ich, so ein bisschen attraktiv, nimmt sie mit zu sich nach Hause und erzählt ihr dann, woran er arbeitet. Sie ist völlig begeistert, will das direkt veröffentlichen, aber er geht einen Deal mit ihr ein und sagt, schreib doch lieber ein Buch darüber. Die Technik ist noch nicht ganz ausgereift, so ich arbeite da noch dran, du kannst mich dabei begleiten und dann kannst du, hast du die riesige Story sofort. Es beginnt eine Liebesgeschichte und dann macht er dann tatsächlich das Experiment, aber wer hätte es gedacht, eine Fliege verirrt sich auch noch mit im Teleport drin und dann am Anfang merken wir noch nicht gar nicht, was ist genau los. Also Brundle ist irgendwie agiler, hat irgendwie ist sportlicher, hat ein unfassbares Verlangen nach Schokoriegeln und aber auch nach Sex und entfernt sich irgendwie immer weiter von ihr und irgendwann merken wir, er mutiert eben selber zur Fliege. Er wird so ein Zwischenwesen zu einer Brundlefly und dann fand ich sehr interessant, wie weit der Film es eigentlich noch dreht, also wie weit diese Transformation immer noch eigentlich weiter von Cronenberg und den Charakteren im Film reflektiert wird. Lukas, was würdest du denn sagen? Geht das Werk jetzt mit die Fliege in eine neue Richtung? Ich meine, wir haben diesen Cut zufällig gewählt. Oder ist das eher vielleicht der Endpunkt von diesem klassischen Horror-Cronenberg, nachdem er irgendwie freier wird?
Na, ich glaube beides tatsächlich. Ich glaube, es ist auf jeden Fall der Film, an dem vieles kippt. Es ist, wie du schon beschreibst, der erfolgreichste. Das heißt, er bekommt finanziell danach neue Mittel, hier ja durch die Produktion von Mel Brooks, der ja auch schon Elephant Man gemacht hat, der irgendwie in diesem Fach in körperliche Veränderungen und Absonderlichkeiten ja scheinbar eine gewisse Faszination hat, der ihm hier diese Mittel zur Verfügung stellt. Er hat viele neue Mitarbeiter, es ist der letzte, den er mit Mark Irwin dreht, es ist der letzte, der dadurch auch eine gewisse, ich will nicht sagen Statik hat, aber ich glaube, sein Kino, seine Kamera wird in dem Moment, in dem er mit Peter Sushinsky arbeitet, agiler. Es sind mehr von Fahrten, von Verfolgerperspektiven und das hier ist ja nun in der Hinsicht eine Kumulation von allem, was davon passiert ist, weil es ganz klar ein Kammerspiel ist. Es gibt ja sogar eine Opernadaption von Howard Shore und ihm, die auch in Deutschland aufgeführt worden ist. Es gibt Videos davon auf YouTube. Es hat nur sehr wenige Aufnahmen, die diese engen Räume verlassen. Und gleichzeitig ist es auch eben ein recht statisch gefilmter, noch in gewisser Weise, aber einer, der halt tricktechnisch und gerade in der Art, wie Körper inszeniert werden, alles, was er davon auf die Spitze treibt. Also extremer wird die Verwandlung, der Verfall, die Krankheit, die mutiert und dadurch einen Menschen verändert, ihn mental wie auch körperlich verändert eigentlich nicht mehr. Also ich hatte das Gefühl, es geht ja auch ganz stark um so ein komisches Gefühl von Selbstakzeleration, von Selbstverbesserung. Wir sehen, wie Brundle, übrigens benannt auch nach einem Rennfahrer, Martin Brundle, also auch jemand, der Geschwindigkeit und Beschleunigung anstrebt, der geht immer öfter in diesen Teleporter. Er braucht den Rausch der Selbstverbesserung. Und das finde ich irgendwie ein ganz spannendes Thema. Diese Sehnsucht nach Penetration beyond the flesh, das ist ein Zitat, das wir hier von Brundle hören, von jemandem, der mehr sein will als ein Mensch und daran zerbricht. Und ich glaube, die Unzertrennlichen ist dann der Punkt, wo viele Themen, wo die Innerlichkeit stärker wird, wo viele dieser Horrorelemente nicht verschwinden, aber eine neue Form annehmen, wo die Transformation, die hier in diesem Film sich schon so ein bisschen andeutet, aber die nochmal so, das ist irgendwie so ein bisschen, als würde dieser Film dagegen ankämpfen, dass Cronenberg den Horroraspekt so aufgibt.
Ja, also
Markus, hast du gesehen, die Fliege?
Ja, ich habe den mal gesehen, ich erinnere mich dunkel. Ja, ich habe den als Jugendlicher in Italien im Kino auf Italienisch dann synchronisiert gesehen. Wow. Und mit ganz vielen Familien und kleinen Kindern um mich herum, weil der ohne Altersfreigabe dort war. Und das ist sehr witzig gewesen, muss ich sagen. Ja, ich finde, dass die Fliege der Abschluss, der krönende Abschluss der Körperhorrorphase ist und dass Deadringers danach tatsächlich ganz bewusst in diese abstraktere, stilisiertere und reduziertere Phase eintritt. Reduziert, ja, ich sehe das auch so, die Kamera verändert sich mit Peter Sushinsky, aber tatsächlich ist das Produktionsdesign und so weiter schon noch pointierter in seinen späteren Filmen. Also und auch abstrahierter. Also wenn man Filme wie Existence oder Cosmopolis dann sehen wird. Von daher ist die Fliege tatsächlich so ein Scharnierwerk. Der Körperhorror wird hier, weil das Budget sehr hoch war und natürlich die Spezialeffekte sehr im Zentrum stehen. Chris Wallace ist ja da der Name. Das sind natürlich auf höchstem Level umgesetzte Visionen des Creative Cancer, quasi dieser genetischen Umwandlung des Körpers von innen heraus. Also seine Idee war ja, dass die ursprüngliche Verfilmung von Die Fliege mit der, wo Vincent Price diesen Kopf und den Arm der Fliege dann hat einfach, und dass das nicht plausibel für ihn war, wegen der Größenverhältnisse. Und ja, in der Tat ist es eine moderne Lesart, die genetische Verschmelzung dieser Wesen und die langsame Transformation zum Thema zu machen. Und das passt ja auch zu seinen früheren Konzepten, ne, vor allem Videodrome und so weiter. Also insofern ist es so, dass der Film der Endpunkt ist auf dem höchst denkbaren Level und gleichzeitig der Startpunkt für ein neues Kino, das aber auch auf ein größeres Publikum zielt. Also nochmal auch auf ein anderes Publikum.
Ich finde auch übrigens bemerkenswert, es ist ja tatsächlich der erste Film, für den Denise Cronenberg die Kostüme macht überhaupt. Mhm. Also davor hat sie, glaube ich, so lokal irgendwie, hat viel geschneidert und so. Aber das ist der erste, mit dem sie einer breiteren Öffentlichkeit präsent wird. Und ich glaube, auch ihr Einfluss verändert danach die Filme. Also es wird dann sehr viel mehr als vorher, fügt sich das in so ein einheitliches, ästhetisches Gesamtbild ein. Also gerade bei Dead Ringers erzählen ja die Kostüme ultra viel, weil wir da zwei Figuren haben, die auseinanderfallen, die eigentlich dieselbe sind, aber die dann oft durch die Art, wie sie sich kleiden und so definiert sind. Und ich glaube, Cronenbergs Filme werden danach noch ein bisschen runder und vollständiger Ausdruck einer persönlichen Vision. Je mehr von diesen Kollaborateuren er hinzufügt, je mehr Mitarbeiter er hat, die konstant bleiben, desto klarer artikuliert sich das. Und ich glaube, man beginnt das hier so ein bisschen zu merken, wie die runder und perfekter werden auf eine gewisse Weise. Das kann man schätzen oder nicht schätzen. Ich finde, das ist etwas, das ihm durchaus gut tut. Also nicht, dass ich diese etwas, ne, trashig finde ich immer so einen blöden Begriff, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber diese etwas offeneren in dieser Hinsicht vielleicht Filme in seiner frühen Karriere, diese etwas klassischer horrormäßigen Filme, das verschwindet so ein bisschen. Ich finde aber vor allem tritt hier etwas ein, das selten da ist. Es ist ein sehr romantischer Film. Es ist ja eigentlich im Kern so ein bisschen Gothic Romance. Es ist ja eine schwarze Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die zueinander finden, und diese Beziehung ist es ja auch, was beschleunigt, was er tut. Also es hängt ja damit stark zusammen. Er spricht im Audiokommentar viel über Frankenstein und dessen Sehnsucht, eine Frau für sich selber zu schaffen oder auch für das Monster halt. Und er will ja letztendlich ja auch hier so eine Art Verschmelzung, eine Gleichwerdung zum Partner. Es ist sicher ein Film über Egoismus, über Egozentrismus, über so einen solipsistischen Blick auf die Welt, bei dem man nicht tolerieren kann, dass es etwas gibt, das außerhalb der eigenen Beschleunigung existiert. Und ich finde das wirklich wahnsinnig spannend gemacht, dass ich irgendwie schon das Gefühl habe, also das ist wahrscheinlich die eindrücklichste Liebesgeschichte in Cronenbergs Karriere irgendwie, auch weil es ein echtes Paar ist, das wir hier vor der Kamera sehen mit Gina Davis und Jeff Goldblum.
Ja. Jeff Goldblum, ja, genau. Ich finde, dass wir haben ja schon oft darüber gesprochen, über diese Versuchsanordnung. Cronenberg macht Filme wie so Versuchsanordnung. Es geht auch oft um Wissenschaftler. Ich finde aber nur interessant, dass es bei Cronenberg eigentlich oft nicht so ist, dass er die Zutaten mischt und dann kommt die Explosion und das Experiment ist zu Ende und das ist dann der Film. Sondern ich habe immer das Gefühl, er mischt das und schaut sich dann so ganz genüsslich an, wie das diffundiert, was dann vielleicht noch passiert, was man dann mit dieser Mischung noch weiter erreichen kann. Deswegen habe ich so leichte Probleme auch mit dem Ende von Die Fliege, wo die ja dann tatsächlich im Töten der Brundlefly liegt. Ich habe gehört, es gab da unterschiedliche Ideen, das auch zu Ende zu bringen. Ich habe mich gefragt, weil das ja so ein Beziehungsdrama ist, also ich finde ganz interessant, es ist ja zum Beispiel so, dass Gina Davis Charakter, die Journalistin, ja mit dem Editor oder ihrem Chef da aus dieser Zeitung auch mal was hatte und der dann einfach so übergriffig, weil er den Schlüssel hat, dann da in ihre Wohnung kommt und so. Und man denkt sich dann, boah, was ist das denn eigentlich für ein Arschloch? Und dann aber flammt diese Beziehung vielleicht nicht wieder auf, aber sprechen wieder miteinander, weil ja dann dieses ganze Fliegenexperiment so ganz höllisch schief geht. Und ich hatte tatsächlich erwartet, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dass die am Ende zu dritt verschmelzen, also zu so einem neuen Wesen einfach so, und dass der Film einfach damit aufhört, dass das der Endpunkt ist, den Cronenberg sieht, und nicht, dass hier das Monster getötet werden muss, also dass er da mehr Liebe vielleicht noch für übrig hat, so ist es ja dann nicht ganz ausgegangen, aber ich finde trotzdem, dass er sich dass viele dieser Cronenberg-Filme man von wissenschaftlichen Standpunkt, vom Beziehungsstandpunkt, vielleicht vom psychologischen Standpunkt lesen kann. Und ich fand das ganz spannend, dass hier zwei Personen ja so ein bisschen wegen ihrer Ambitionen auch zusammenkommen. Also er hat diese Ambition, dieses Experiment durchzuführen, eine große Revolution der Wissenschaft. Sie will dieses krasse Feature eigentlich schreiben so, und dann entsteht irgendwie fast natürlich eigentlich so eine Liebesbeziehung. Und dann wird es immer so weiter auf die Spitze getrieben. Übrigens auch man könnte sagen, hätte sie es nicht vielleicht vorher veröffentlichen müssen, ne, in ihrer journalistischen Rolle. Warum? Sie wollte ja den Buchdeal dann doch haben und so weiter. Aber ich finde das eigentlich, also gerade so als Liebesgeschichte ganz schön, aber auch dieses Verständnis für das Monster. Also er wird nicht die Fliege, ist das Monster, haut da alles kurz und klein und dann kommen sie mit der Shotgun, sondern es gibt da so verschiedene Phasen, auch dieser Krankheit bei ihm, ne, am Anfang dieses. Was ich auch ein ganz schönes Bild eigentlich für Beziehung finde, man, die kommen zusammen wegen ihrer Ambition, aber seine dreht irgendwann völlig durch, ne? Also er merkt dann irgendwie so, ne, ich will immer mehr, ich will immer besser, du kannst mir nicht mehr genügen und so weiter und so fort. Und dann sorgt sie sich aber so ein bisschen dann auch später wieder um ihn, ne? Als er sowieso merkt, dass das mit ihm durchdreht irgendwann. Also wahrscheinlich könnte man den Film auch komplett ohne diese Horrorfliegenebene machen, aber hat er halt nicht gemacht und das fand ich ganz interessant, ja.
Ja, sie sind so ein Power-Couple, oder? Ich sehe hier auch viel. Der ist ja 86 erschienen, viel Perspektive auf diese Reagan-Vereinigten Staaten, auf so diesen neuen Gedanken von Wachstum, die konservative Revolution, die dazu führt, dass alle irgendwie Yuppies sind. Und sie sind ja auch beide so ein bisschen, sie stehen außerhalb davon, aber sie verkörpern irgendwie so diesen Geist, dieses Wachsenwollen um jeden Preis, dieses immer schneller werden, dieses wahnsinnig erfolgreich werden, auch ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste. Also ich finde, das schwingt da immer so ein bisschen mit. Das ist auch eine Satire so ein bisschen auf diesen Zeitgeist in meinem Blick.
Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt, weil das wurde bisher eigentlich für meinen Geschmack viel zu wenig gesagt. Der Film ist unheimlich witzig. Mhm. Damals war ich in der Erwartung, dass das wirklich ein absoluter Horrorkracher ist, weil er so auch angekündigt war, weil er eben diesen extremen Körperhorror produziert, aber gleichzeitig hat er dieses Nerdige, also Jeff Goldblum mit seinen immer gleichen Anzügen und Hemden im Schrank, ja. Also das ist natürlich, er verkörpert dieses Yuppie-Image.
Und haben wir übrigens bei Zuckerberg und bei Steve Jobs, ne? Ist es ja übrigens
genau.
Heutzutage.
Genau, das ist
so.
Nämlich absolut, das dekonstruiert genau diese Form des Genies, der aber eigentlich total lebensunfähig und nerdig ist und sich dann solche Brücken schaffen muss, um überhaupt ein Leben zu simulieren. Und deswegen kann man, da würde ich jetzt nämlich argumentieren, die Liebesgeschichte selbst, ich habe die nie so ernst genommen, die ist ja so ins Zentrum gerückt. Sie hat eher die Dimension, ich finde den Film manchmal ein bisschen wie Rocky Horror Picture Show, wenn er so aus diesem Nebel und aus dem Teleporter hervorkommt, so nackt und dann so, ja. Das ist so wirklich kurz, ja, es ist eigentlich parodistisch fast schon. Und ich glaube nicht, dass man dem Film dabei Unrecht tut. Und aus heutiger Sicht ist das stärker noch als damals. Also es gab damals eine Lesart, die ihn wirklich als Horrorschocker gesehen hat. Und thematisch ist er ja Science Fiction, das muss man ganz klar sagen. Und klar, einige der Effekte sind heftig, aber aus heutiger Sicht, wie gesagt, wirkt das alles unheimlich wie eine Reflexion auf den klassischen Monsterfilm auch. Und Gothic Romance, ja, das ist interessant, weil Bride of Frankenstein ist ja der ultimative Gothic Romance-Film, wenn man so will, aus den 30er Jahren. Und davon gibt es eben Elemente hier. Also, und das hat er auch dann verändert. Also im Schritt zu Dead Ringers hat er wirklich eine größere Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt. Und er ist auch weniger unterhaltsam. Die Fliege ist einfach unterhaltsam. Der macht Spaß. Und Dead Ringers ist wirklich ein Film, als ich ihn dann danach eben im Kino sah, war ich irritiert, wie wenig unterhaltsam der sein will. Ja.
Ja, diese Kälte wird noch mal stärker. Ich glaube, also diese Kälte ist immer da, über die gesprochen wird bei Cronenberg, aber hier wird sie kompensiert durch so vieles anderes. Und ich glaube, danach wird sie später der Grundmodus, der durchbrochen wird, der punktiert wird, so von verschiedenen Einzelelementen. Also zum Beispiel durch den Score von Howard Shore, durch bestimmte Performances, durch bestimmte Bilder und Lichtstimmungen. Ich glaube aber, bei aller Ironie und bei allem Parodistischen nimmt er diese Beziehung in Teilen dann doch ernster, als man glaubt. Also ich nehme dann großen Pathos war eine große, so dieses Operettenhaft übersteigerte vielleicht am ehesten. Also so diese große Selbstopferungsgeste, die ist ja wahnsinnig wahnsinnig präsent bei Cronenberg. Die scheint irgendwie ihm was zu bedeuten. Also ich habe mir mal irgendwie rausgeschrieben, wie viele Filme von ihm mit Selbstmorden oder mit so symbolischen Selbstopferungen enden. Und da kommt man irgendwie auf so Sachen wie Videodrome, Rabbit, M. Butterfly, Maps to the Stars, Dead Ringers, irgendwie ja natürlich auch Cosmopolis. Also das ist ja auch durchaus sein eigener Tod gewollt in Teilen. Er hätte, könnte das verhindern. Und das scheint irgendwie ein Motiv zu sein, das bei Cronenberg immer wieder präsent ist. Also gerade zum Beispiel bei Dead Ringers hat das ja auch immer so eine religiöse Komponente, wenn sie da am Ende als Pietà da liegen und so. Mhm. Und irgendwie das finde ich so, da liegt ja schon auch so eine fast so zivilreligiöse, irgendwie Transzendenz anstrebende Geste drin. Also ich habe, Markus, vor kurzem noch mal hier deinen Essay über das Terrorkino gelesen und musste an Martyrs denken, der mit diesem großen Martyrium endet. Und ich habe auch oft das Gefühl, bei Cronenberg sind diese Figuren so in ihrer Taubheit ja auch auf der Suche nach irgendeiner Erfahrung, die damit bricht und die mehr will. Und das führt sie ganz oft dann an die Grenze zum Tod oder an der ewigen Sehnsucht und Suche nach dem Tod wie in Crash oder so. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Also ich glaube, in diesen Gesten liegt schon eine Ernsthaftigkeit.
Ladies and gentlemen, Dr. Beverly Mantle.
By every scientific measure, they are absolutely the same. They share everything.
You haven't had any experience until I've had it too. Bev, you've got to try the movie star. She's unbelievable.
Oh, doctor, you've cured me.
You mean to say there's two of them? They're twins, dear.
I think we should drop a bet.
Ganz kurz, die Frage merken wir uns. Ich führe nur direkt schon mal Dead Ringers ein, damit wir weiterkommen. Dann können wir daran auch auf jeden Fall darüber reden. Der basiert auf einer wahren Geschichte von zwei Gynäkologen, Stuart und Cyril Marcus, die zusammen tot aufgefunden worden sind. Du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen. Die werden im Film beide von Jeremy Irons verkörpert. Elliot und Beverly Mantle heißen die da. Elliot ist eher so ein bisschen der Draufgänger, Beverly eher der introvertierte Schüchterne. Die haben in New York eine gynäkologische Praxis und sie verführen da ihre Patientinnen. Übrigens auch ein Thema, das später bei Dangerous Method zum Beispiel wieder auftauchen wird. Beziehungsweise muss man sagen, Elliot verführt die und wenn er dann nicht mehr an diesen Frauen interessiert ist, gibt er sie an Beverly weiter. Die Frauen merken das nicht, weil die beiden natürlich gleich aussehen. Bis dann eine Schauspielerin kommt, gespielt von Genevieve Bougeot. Die tritt in ihr Leben, durchschaut dann irgendwann ihr Spiel und wendet sich ab, verliebt sich dann aber doch in Beverly, beginnt mit dem so eine Beziehung. Da sind auch Schmerzmittel, glaube ich, also Drogen im Spiel, auf denen Beverly dann auch so ein bisschen hängen bleibt. Und als sie dann die Stadt verlässt, wird Beverly, der mittlerweile dann noch drogensüchtig ist, depressiv und fantastiert dann so von abnormalen Frauen, lässt spezielle gynäkologische Werkzeuge entwickeln, mit denen diese Frauen operiert werden sollen. Und das geht dann eben Hölle schief. Und das ist ja schon vorgegriffen, deswegen dann verlieren die quasi so ein bisschen ihre License. Und dann gibt es diesen Doppelsuizid vielleicht, oder also auf jeden Fall diesen Tod dieser beiden Personen. Einmal, dass wir wissen, was mit Dead Ringers geht.
Im Filmstück nur Elliot. Soweit sehen wir das. Was mit Beverly passiert, wissen wir nicht.
Sehen wir im Film nicht mehr. Ja, bei mir ist jetzt schon wieder ein Monat her, dass ich den gesehen habe. Danke, dass du es gesagt hast. Genau, aber das wollte ich einmal kurz einführen. Mhm. Ja.
Okay. Der Film passt ja zu dieser Frage, die vorher aufkam, natürlich auch, wie gesagt, durch das Selbstopfer. Ich will dazu erinnern, es gab ein Buch, das in der europäischen Philosophie um 1980 relativ intensiv wahrgenommen wurde, nämlich Jean Baudrillards Buch Der symbolische Tausch und der Tod. Und ich bin mir sehr sicher, ich habe keinen Beleg dafür, ich bin mir aber sehr sicher, weil Elemente aus diesem Buch, aus der Argumentation in vielen seiner Filmen aufkommen, dass Cronenberg relativ früh dieses Buch auch wahrgenommen haben muss. Die Idee ist ja, Baudrillard ist ja der Simulationstheoretiker, Simulation, die Idee des Simulakrums, des Trugbildes, ist natürlich eng verknüpft mit der Medienwelt auch. Ja? Also er definiert verschiedene Ordnungen der Trugbilder, der Simulakren über die Menschheitsgeschichte hinweg und kommt dann zu dem Punkt, dass wir in einer Welt der reinen Simulation irgendwann leben. Da fällt sofort ein Film wie Existenz ein, weil der geht ja darum. Aber in seinen anderen Filmen gibt es also quasi inszenatorische Hinweise, also quasi die Künstlichkeit dieser Umgebungen, in denen das spielt, das Modellhafte der Versuchsanordnung der Personenkonstellationen in seinen Filmen, die Art, wie er über Spiegel inszeniert und solche Dinge. Das sind alles Hinweise, dass er sich bewusst ist über die Inszenierung von Trugbildern. Und der Schluss dieses Buches, deswegen heißt es der symbolische Tausch und der Tod, ist, dass in einer Welt, in der alles replizierbar ist, quasi nur noch der Tod die nicht erwiderbare letzte Gabe ist. Und deswegen ist diese Idee des Selbstopfers eine Antwort auf quasi dieses Dilemma, dass man eigentlich nichts mehr Authentisches hat, weil alles Trugbild ist. Nur noch der Tod ist authentisch und holt das Reale wieder zurück. Und darauf basiert ja Baudrillards These auch, dass in einer Welt der Simulakren jemand, der so weit geht, den eigenen Tod quasi anzubieten, dann auf totale Ratlosigkeit stößt. Man kann dem nicht mehr antworten. Und deswegen ist das Selbstopfer dieser logische letzte Schritt. Und das machen die Mantle-Brüder in gewisser Weise. Also ich würde es auch so interpretieren, dass der eine Bruder dem anderen dann folgt. Und wir haben ja da auch quasi dieses rätselhafte Bild, das sie ja eigentlich in diesem Tod vereint, zumindest symbolisch zeigt. Und das wäre also meine Antwort auf die Frage, die du vorhin gestellt hast, oder davor. Das sehe ich auch in Crash, ganz klar. Ja, maybe the next one, da werden wir noch drüber reden. Also da kann man sagen, der Orgasmus, aber der Orgasmus ist ja auch der kleine Tod, wie er in einigen Kulturen genannt wird, l'appetitement, sodass man auch da sagen kann, es geht immer darum, den Tod zu erreichen als den letzten nicht erwiderbaren Gestus.
Ja, absolut. Ich finde diesen Film hier auch spannend, deshalb, weil er offenkundiger autobiografisch wird auf komische Weise. Er spielt, so sagt uns das die Texttafel am Anfang, in Toronto 1954. Da wäre Cronenberg ungefähr so alt wie die beiden Zwillinge am Anfang des Films als Kinder. Cronenberg ist im Alter dieser Figuren. Sie tragen dann auch seine Brillen. Also natürlich haben wir oft eine Beziehung zwischen den Wissenschaftlern in diesem Film und Cronenberg, aber hier wird es nochmal stärker herausgestellt. Und ich glaube halt, neben irgendwie Baudrillard haben wir vor allen Dingen hier irgendwie Freud und Lacan wahnsinnig präsent. Diese Zweiteilung, die zwischen Elliot und Beverly, der ja auch so einen weiblichen Namen trägt, ist ja so, beide zusammen ergeben so ein vollständiges Modell einer Psyche. Wenn sie am Ende zusammengeführt werden, da glaube ich, da wird nur das getan, was eigentlich immer schon da ist. Sie sind ja eigentlich irgendwie ein Mensch. Also ich nehme diesen Film.
Wo erkennst du Lacan hier? Hm? Weil mit Lacan kenne ich mich nicht so gut aus. Wo erkennst du ihn?
In dieser Aufteilung des Menschen in einen männlichen und einen weiblichen Teil, der da ja auch immer wieder anklingt und diesen klaren Zuschreibungen von männlichen und weiblichen Eigenschaften halt irgendwie. Aber ich würde halt sagen, sie sind so ein bisschen, Cronenberg hat das immer beschrieben, sie sind wie ein Ehepaar und Elliot ist der Ehemann und Beverly ist die Ehefrau und Elliot ist rational und männlich und unauthentisch, irgendwie ein Schauspieliger, der immer mit Anzügen und irgendwie dummer Unterhaltung, der auch so ein bisschen stärker wieder diesen 80er-Jahre-Zeitgeist, der guckt ja auch immer The Lifestyle of the Rich and Famous und ähnliche so Vorläufer von irgendwie Kardashian-Fernsehen oder sowas. Seine Freundin Carrie ist ja auch total so eine zeitgeistige Club-It-Girl-Figur irgendwie. Und dazu im Kontrast steht halt irgendwie Beverly, unschuldig in beige, braun, graue Pullover, so ein Mauerblümchen, der dann irgendwie Claire hat, diese Frau, die diesen unauthentischen Elliot ablehnt. Und gerade in diesem Film, mit diesem Prozess, ich weiß nicht warum, aber ich musste total an Gollum irgendwie denken aus den Herr-der-Ringe-Filmen, der auch einen ähnlichen Prozess macht, sich an Leuten anzuvertrauen, wie hier Claire, aber dann von denen enttäuscht zu werden und zu seiner dunklen Seite, also zurückzukehren, wie hier Beverly auch später dann Elliot sich wieder angleicht und so. Und ich finde diesen Prozess irgendwie, das ist alles so ein bisschen merkwürdig, aber ich finde das so ganz schön als Beschreibung von einer inneren Zerrissenheit, von einem Gefühl von, das sicher die meisten Menschen kennen, irgendwie widerstrebende Tendenzen in sich zu haben und das so physisch eben zu trennen. Und ich glaube, das macht vor allen Dingen halt auch Jeremy Irons ganz großartig. Also, dass es dafür keine Preise gibt oder so, das ist natürlich erstmal erwartbar, weil das halt David Cronenberg ist und so, aber das ist so eine großartige Performance, die so schön auch dann später Facetten reinbringt, wie das jemand spielt, jemand anderen zu spielen und das dann wirklich auch so, wenn wir von Simulacren reden und so, dass ja diese verschiedenen Bedeutungsebenen, wo dann nachher fast kein Bezug mehr zum Ursprungsbild irgendwie ist oder so, dass das immer in den Performances mitschwingt, das finde ich schon sehr reizvoll. Und wir haben schon gesagt, das ist die Abkehr vom Horrorfilm. Es gibt nur einen Punkt, wo das halt so gebrochen wird, nämlich diese Traumsequenz, wo die sehr beiden verbunden sind im Traum und dann getrennt werden. Das ist halt irgendwie diese Urangst, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren, so eine Distanz zu uns. Das, was ja auch später als Thema der Schizophrenie bei Spider zum Beispiel halt irgendwie sehr viel präsenter wird.
Was ich daran interessant finde, also du hast gesagt, so eine innere Zerrissenheit irgendwie in so verschiedene Teile, die hier drin ist. Ich finde auch, dass das ein ganz cleverer Kommentar oder auf jeden Fall bietet sich die Lesart ist auf Männlichkeit oder auf toxische Männlichkeit auch hier drin ist, denn cool finde ich an Cronenberg erstmal an sich, wie auch immer dieser Film jetzt genau entstanden ist, aber es sind ja oft Wissenschaftler und ich finde, Cronenberg stellt auch so ein bisschen die Frage, eine bestimmte Wissenschaft oder eine bestimmte Profession muss ja einen bestimmten Blick auf die Welt irgendwie den Leuten mitgeben, die das machen. Und ich finde, hier steht erstmal so diese ganz eigentlich banale Frage drin, wie blicken eigentlich Gynäkologen auf Frauen? Also wie ist das eigentlich? Das ist eine Profession, die von natürlich auch von Frauen ausgeübt wird, aber wenn Männer das ausüben, dann halt nur Frauen behandeln, was passiert dann da eigentlich? Und wir haben ja diese doppelten Charaktere und erstmal würden wir sagen, ja, das sind zwei verschiedene Männerbilder und natürlich ist Elliot der Schlechte, er wäre vielleicht der Toxische, es ist der, der benutzt Frauen nur, er geht nur nach sich selber und Beverly ist ja eigentlich der Gute, der will das ja eigentlich nicht und so weiter. Ne? Da ist aber so eine Art Mitläufertum ja auch drin, er macht es ja trotzdem mit. Und dann könnte man ja auch sagen, auch vielleicht bei so einer oberflächlichen feministischen Lesart würde man sagen, was ist jetzt mit dieser Frau, warum geht sie denn dann trotzdem diese Beziehung ein mit Beverly, also was soll das eigentlich, so sie hat ja gesehen, was die da machen und so weiter, aber sie erkennt ja irgendwas in ihm, sie erkennt in ihm eigentlich ja den Besseren der beiden, mit dem sie diese Beziehung eingehen will und dann nicht mit Elliot. Als sie sich dann aber von ihm entfernt, wird der ja so richtig, ich finde es so fast faschistisch größenwahnsinnig, also so, dass er denkt, also dass er dann durch diese Kränkung denkt, diese Frauen sind an sich krank, die müssen geheilt werden, wir brauchen dafür neue Experimente und dadurch ja eigentlich noch viel größenwahnsinniger wird als Beverly, als Elliot, das eigentlich vorher war. Und diese Beobachtung finde ich eigentlich darin ganz interessant. Ich war nur immer so ein bisschen daran, es gibt manchmal so diesen in so vielleicht feministischen oder Filmen, die man vielleicht so lesen will, also zum Beispiel Sofia Coppolas Virgin Suicides oder eben Thelma and Louise, wo es immer auch so einen cool Guy gibt, der aber auch super problematisch eigentlich ist. Und ich finde, hier zeigt er das auch in diesem Beverly-Charakter. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass dann durch diese Kränkung auf einmal dieser Größenwahn erwächst. Und übrigens, man sagt, der Horror fällt raus, aber ich finde, dass der hier so auch fast chirurgisch dann reinkommt. Also diese, das hat ja so fast so HR-Giga-mäßige Anmuten, diese Instrumente, die dann da kommen. Ne? Also wie brutal. Ist das nicht viel brutaler als so eine ekelhafte Fliege, die wir da sehen? Das, was wir halt eigentlich sehen, was hier suggeriert wird. So, das finde ich, ist eigentlich so die große Leistung dieses Films für mich.
Ja. Es ist ja auch viel näher an der Realität. Also ich meine, der Eingriff in den weiblichen Körper, den er mit diesen Instrumenten vornimmt, ist wirklich horribel. Also der ist wirklich nicht nur misogyn motiviert, sondern der ist auch von der Vorstellung, also ich habe den Film auch schon mit Frauen zusammen gesehen, die das total erschreckend fanden natürlich. Ja, die Vorstellung, dass jemand innerhalb des Körpers mit diesen Instrumenten zugange ist. Ich will auf eine Sache hinweisen. Für mich war es immer total logisch, dass er ein Zwillingsthema wählt. Denn Zwillinge sind ein Bild für das dialektische Denken, das er eigentlich grundsätzlich in seinen Filmen hat. Er hat in seinen früheren Filmen symbolische Zwillinge, wie zum Beispiel in Scanners. Da haben wir ja dann auch die Verschmelzung, ja, also zu einem Wesen dann, der Geist und der Körper werden dann zu einem, aber eigentlich sind sie so die getrennten Brüder, der Gute und der Böse, die aber aufeinander angewiesen sind und wie in der Dialektik quasi der eine ohne den anderen nicht existieren kann. Und je mehr sie sich annähern, umso gleicher werden sie dann in der Fusion und immer mehr zu einem. Ich will auch hinweisen auf die Rolle von Genevieve Bujold, die Claire Niveau heißt. Also Claire ist ja quasi ist ein komplett sprechender Name. Sie ist quasi eine Art Medium. Sie vermittelt und deswegen ist die Traumsequenz ja auch der Schlüssel zum Verständnis dieses Verhältnisses, dass sie quasi zwischen diesen beiden symbiotisch verbundenen quasi eine Möglichkeit darstellt, die aber nicht ergriffen wird. Also sie kommen nicht raus aus dieser Abhängigkeit. Und da wird wiederum die Drogensucht zu einem Bild. Ja? Also all diese Elemente, finde ich, sind auf einem abstrakteren und intellektuell durchdachteren Niveau als bei den früheren Filmen, aber es sind schon dieselben Motive.
Absolut. Ich finde das ganz spannend, was du über Claire als Medium sagst, weil es gibt ja auch diese relativ späte Szene, wo alle drei zusammen tanzen und sich so ein Ménage à trois andeutet, aber eben nicht mit Claire, sondern mit Carrie, eine andere Art von Weiblichkeit und eine andere Art von Vermittlung zwischen den beiden darstellt und hieran auch als Vermittlerin, als Medium irgendwie scheitert. Also Beverly kann dieses Angebot nicht annehmen. Und diese Frage, was diese beiden Kontraste zusammenbringt, das beschäftigt den ganzen Film. Yeah. Ich möchte aber auch sagen, ich glaube, dass dieser Film auch vielleicht, ich habe da schon öfter drüber gesprochen, wenn wir hier so Karrieren durchgehen. Es gibt immer wieder den Punkt, wo Regisseure anfangen, sich selbst zum Bezugssystem zu machen, so ihr eigener Referenzraum werden. Und hier haben wir diesen Künstler, der diese Instrumente herstellt, gespielt von Stephen Legg, dem Hauptdarsteller von Scanners, wenn wir uns erinnern. Ja. Das heißt, Cronenberg beginnt hier sich so ein bisschen in den Darstellern zu zitieren. Aber vor allen Dingen hatte ich auch das Gefühl, so diese Idee, diese Instrumente, die hat Cronenberg ja selber erstellt, lange bevor dieser Film existierte irgendwie. Ich glaube, während seinem Aufenthalt in Paris und aber auch geprägt von bestimmten negativen Erfahrungen. Und das ist in Teilen auch sicher so eine Reflexion von so einem misogynen Zugang, so von Empfindungen, die er sicher auch zum Beispiel nach seiner Trennung der ersten Ehe irgendwie selbst gehabt hat, die hier so zugeschrieben werden. Also ich glaube, das ist auch ein Film, in dem er sich mit dem dunklen Teil von sich selbst auseinandersetzt. Und das würde ich halt, um zu meinem Anfangsstatement da zurückzukommen, dieses Autobiografische ist sicher auch so das Feststellen, welche dunklen Sachen in einem liegen. Also das ist vielleicht auch so fast wieder so ein psychoanalytischer Zugang hier, wenn wir irgendwie diese Trennungen haben und so, zu sagen so, hey, das sind Traumata vielleicht, aber und das sind auch meine Reaktionen da drauf. Also so habe ich bestimmte Sachen verarbeitet.
Also ich würde noch mal darauf beharren wollen, dass das, das ist so, aber das führt bei ihm zu einer dialektischen Erkenntnis. Mhm. Zum Beispiel bei Freud und Jung ist es ja genauso gestaltet. Das sind ja auch im Grunde Zwillinge, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Ja, also die eigentlich von derselben Quelle schöpfen und zu völlig unterschiedlichen Punkten kommen und auch zerstritten sind letztendlich. Ja. Und deswegen ist auch diese Idee Freud und Lacan, also diese Neuinterpretation der Psychoanalyse, das sind mit Sicherheit alles Schlüssel, und die sprechen dafür, was ich vorhin ja auch sagte, dass Cronenberg wirklich ein Regisseur ist, der das nicht zufällig reflektiert, sondern der wirklich auf Basis dieser philosophischen und psychologischen und so weiter Ansätze seine Geschichten überhaupt erst entwickelt oder seine Stoffe sucht. Weil er hat ja oft Vorlagen, also das ist ja bei diesem Film genauso, da gibt's ja diesen Reportageroman, der eigentlich relativ dröge ist, also der gar nicht das Visionäre hat, was man im Film hat.
Ja, klar.
Und dann eben, in den folgenden Filmen, also was weiß ich, Burroughs und so weiter, das gibt es ja große Vorlagen eigentlich. Aber er findet in diesen Vorlagen genau diese Motive und das ist, glaube ich, der Schlüssel.
Ja, dieses Dialektische, also gerade in diesem Jung, also in A Dangerous Method, da wird ja auch mehrfach darüber geredet, hey, wir brauchen zwei zerstörerische, unterschiedliche Kräfte, die sich aneinander reiben, um Fortschritt, um was Neues zu erzeugen. Also diese Dialektik wird da ja auch offen ausdiskutiert.
When I started writing Naked Lunch, people offered their opinions. Disgusting, they said. Pornographic, un-American trash, unpublishable. Well, it came out in 1959, and it found an audience. Town meetings, book burnings, and an inquiry by the state Supreme Court. That book made quite a little impression. Now, 30 years later, Hollywood, in its infinite wisdom, has turned it into a movie. 30 feet tall, in living color. Cover your eyes, America. Run for your lives.
Oder zwei Kräfte, die sich einen Apfel vom Kopf schießen. Naked Lunch kommt 1991, natürlich eine Verfilmung, das als unverfilmbar gilt. Ich habe mich eigentlich gefragt in der Geschichte, das hört man ja öfter mal. Herr der Ringe, weiß ich noch. Finde ich eigentlich ganz interessant. Wäre eigentlich mal eine schöne Liste. So, was galt eigentlich als unverfilmbar, wurde dann verfilmt.
Crash.
Wie war das?
Ja, für Crash auch ein Beispiel. Ja,
stimmt.
Allgemein ballert ja irgendwie.
Ja, ja.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall als unverfilmbar geltenden Roman von William S. Burroughs. Es geht um einen Kammerjäger, der, also ich bin hier gleich durch mit einer groben Zusammenfassung, gebe ich an euch weiter, weil es bei dem Film wirklich schwerfällt, der sein eigenes Insektengift nimmt, zu halluzinieren beginnt, von einem geheimen Auftrag in so einer anderen Welt, Interzone. Es gibt Käferwesen, sprechende Schreibmaschinen und hier wird eben nicht nur die Handlung des Romans verfilmt, sondern eben auch das Leben von Burroughs selbst ja mit eingewoben und ich weiß nicht genau, wie das euch geht, aber ich habe bei diesem Film immer das Gefühl, ich kann den nur beschreiben, wenn ich den gerade eben vor 10 Minuten gesehen habe. Das ist jetzt aber auch wieder ein Monat her, deswegen würde ich vielleicht mal an dich weitergeben, Lukas. Naked Lunch finde ich trotzdem so sicherlich einer der ikonischsten Filme von Cronenberg, der für mich auch irgendwie so eine Art Sonderrolle einnimmt, auch wenn man den verbinden kann mit anderen. Siehst du das auch so? Und wie würdest du so das Besondere an diesem Film beschreiben? Dass der raussticht, dass der irgendwie hier auch so ein, nicht ein Endpunkt, aber dass es von einer Linie so das Ende ist und dann bewegt er sich wieder in eine andere Richtung?
Na, ich glaube, er hat halt wie so vieles bei einem Auteur, hat er ganz viele Bezugspunkte zu anderen Filmen. Ich weiß nicht, ob er isoliert steht, aber ich finde, es ist schon ein sehr besonderer, ein sehr ikonischer und ein sehr spezieller Film. Und wie du schon sagst, er wirft ja wahnsinnig viel zusammen, diese Vermengung von Biografie und dann verschiedenen von den Romanen. Naked Lunch, was ja auch oft so eine Sammlung von Witzen und von Routinen aus dieser Oral Tradition, so der Beat-Poeten ist, ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig präsent. Ist The Exterminator, also nee, Exterminator ist der Roman, nur ist sehr präsent, diese autobiografische Geschichte über seine Zeit als Kammerjäger in Chicago. Und ich glaube, die frühen Sachen wie Queer und Junkie sind wahnsinnig präsent. Und für mich ist dieses, ist er gar nicht so komplex letztlich, sondern ist es für mich am ehesten so eine Orpheus-Geschichte. Wir haben hier diesen Schuldigen, der absteigt in eine Unterwelt nach Tangier, in die Interzone, um seine Eurydike oder Joan, die hier in der Form von Jane halt irgendwie auftritt, so zurückzuholen, der aber am Ende dann doch nochmal an der Grenze zurückblickt und dadurch seinen Akt der Zerstörung so wiederholt, der sie dann wieder verliert. Und darüber hinaus ist es eben vor allen Dingen eine sehr originelle Visualisierung von kreativen Prozessen, würde ich sagen. Also wir haben ja ganz viele Versuche im Kino, das Schreiben, das Denken, das Erfinden darzustellen. Und oft ist das sehr inadäquat. Und hier drückt sich das eben aus, indem Schreibmaschinen monströs werden, die Wirklichkeit verändert sich, der Autor schreibt sich selbst, schreibt an der Wirklichkeit mit. Und ich glaube, es ist deshalb auch vor allen Dingen halt irgendwie eine Künstlergeschichte. Also das wäre so mein Versuch, das zu subsumieren.
Es ist vermutlich der Film, zu dem ich immer am wenigsten Zugang hatte, Naked Lunch, den ich auch irgendwie immer anstrengend fand. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Denn alles, was man über ihn sagen kann, wenn man ihn reflektiert, also es ist ein metareflexiver Künstlerfilm. Es ist ein Film, der also visionäre Trugbilder entwirft und damit im Grunde ja auch Cronenbergs Visionen entgegenkommt. Es geht um Körpertransformationen, es geht um diese eigenartige, diese Zwischenwelt, die durchaus auch erinnert in ihrer Gestaltung an seine vorangehenden, aber vor allem auch an spätere Filme. Gleichzeitig aber ist das Ganze hier auf eine Weise isoliert. Und ich glaube, das ist meine Antwort, warum ich da so der Film schafft ja wenig Bezüge zu einer außenliegenden Realität, sondern er ist relativ schnell in diesem hermetischen Kosmos, im Kopf des Visionierenden und von Albtraum quasi, wenn man das so banal interpretieren will, geplagten Künstlers. Und gleichzeitig ist es so, die Vision von Burroughs, der ja involviert war, also der am Drehort war, es gibt ja diese tollen Fotos, wo er quasi das so ja, also wie so eine Rechtfertigung, dass er da das für gut heißt, ja. Im Endeffekt ist es so, dass man seine Romane auch völlig anders umsetzen könnte. Also es wäre durchaus denkbar, dass man mit ganz anderen Elementen arbeitet. Aber Cronenberg macht das ja so zu eigen. Er macht sich das zu eigen. Und dadurch ist das auch ein typischer Cronenberg-Film. Genauso Peter Weller sieht auch wieder aus wie Cronenberg. Also es ist ganz auffällig, wie er daraus wieder ein alter Ego macht, finde ich. Also in dem Film ist es fast auffälliger als in anderen. Und gleichzeitig knüpft er damit an Videodrome an. Also es ist ganz klar ein Film, der super wichtig zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere war, der aber noch weiter weggeht von allem Generischen, also von der genreartigen Rezeption. Ja. Und ich glaube, damit hat er, es war für ihn wichtig als Einschnitt. Also was er mit Dead Ringers begonnen hat, hat er eigentlich mit Naked Lunch manifestiert. Und gleichzeitig auch, dass er keine nachvollziehbare, das ist ja das Problem, der Plot, man kann das nicht wirklich erzählen. Oder wenn man das erzählt, denkt jemand, der dazuhört, okay, bist du dir sicher, dass das so war?
Hast du das nicht geträumt?
Genau. Und diese Filme haben keinen Plot-Drive mehr. Und das Krasse ist, ich habe das kürzlich noch mal bemerkt, als ich zum Beispiel auch konventionelle anmutende Filme von ihm gesehen habe, wie Eastern Promises, selbst diese Filme sind sehr stark moment- und situationsbasiert und nicht wirklich an einer Geschichte interessiert. Und jetzt mein letzter Punkt, das sehe ich nämlich genauso. Der Film benutzt statt einem Plot eigentlich eine mythische Struktur, einen mythischen Subtext. Und also das Orpheus-Thema, und das ist mit Sicherheit da drin. Und wenn wir uns erinnern, dass also die moderne Mythentheorie ja davon ausgeht, dass das mythische Denken also eine Substruktur des menschlichen Denkens überhaupt ist und dass eigentlich der Mythos der Geschichte, den konventionellen Geschichtenerzählungen vorangeht und immer auch Teil davon ist. Das, finde ich, ist hier sehr stark reduziert. Spricht alles dafür, dass es ein Meisterwerk ist.
Ja,
also, aber ich bin ja nicht da zum Bewerten. Ja, also so würde ich den Film sehen und so funktioniert er auch sehr gut im Werk. Und ich kann nicht sagen, warum er mir nie wirklich Spaß gemacht hat. Aber das will er ja auch eigentlich nicht und das muss er auch nicht, ehrlich
gesagt. Aber das finde ich ganz interessant, weil, also wenn wir jetzt sagen, es gibt so eine grundsätzliche mythologische Ebene, die irgendwie allen Erzählungen irgendwie entweder Erzählung gemein ist oder auf der wir auch kommunizieren können. Das ist ja das, was später so ein bisschen wieder bei Carl Gustav Jung versus Freud eigentlich vorkommt. Also Jung, der ja gesagt hat, es gibt noch dieses kollektive Unbewusste, so auf das man zurückgreifen kann, was ja später für die Filmtheorie dann auch wichtig war mit dem Heros und 1000 Gestalten und so weiter. 100 Gestalten, 1000 Gestalten, ich weiß gerade nicht.
Heros und 1000 Gestalten.
Hätte ich mal nicht nachgefragt,
ja
hätte,
wohl
ich
nicht.
Schlau, also, hätte ich schlauer, schlauer
gewirkt.
Es müssen
mindestens 1000 sein.
Dass man daran wieder anknüpft an diese Sachen, ja.
Ja, ja. Ja, ich finde halt total einleuchtend Burroughs so als Cronenberg-Figur, weil er ja sicher auch sich so beschreibt als Suchenden, sein ganzes Leben über, der diese Ursünde hat mit dem Erschießen seiner eigenen Frau in Mexiko, der dadurch Schriftsteller wird, der sagt, das ist irgendeine Form von Buße, aber auch ein Akt von Selbstfindung irgendwie. Und alles, was wir hier sehen, ist ja auch ein Versuch, sich selbst zu finden, durch Drogen, durch sexuelle Beziehungen, durch das Schreiben und all diese Suchbewegungen ist ja etwas, das viele Figuren von Cronenberg eint. Also ich finde, es fügt sich ja doch sehr organisch ein, tatsächlich halt. Gerade auch, ich finde auch irgendwie bei Burroughs sehe ich auch total so eine Geistesverwandtschaft zu Cronenberg, wenn ich mir so viele von seinen Szenen angucke. Ich habe letztens noch mal diesen Dokumentarfilm über Burroughs gesehen und da gibt's ja auch mehrere Szenen mit so missglückten Operationen und so. Und da habe ich sofort Cronenberg daneben stehen gesehen, der gedacht, ja, das ist cool, das machen wir mal, das ist super.
Aber wir haben nicht diese Versuchsanordnung oder der technischen Neuerung oder des wissenschaftlichen Blicks, der uns erst in diese Welt abdriften lässt hier, ne? Also das ist schon gesagt, Markus, so irgendwie diese Außenwelt scheint irgendwie nicht so richtig zu existieren. Also man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit in Existenz drin, während man Naked Lunch sieht. Das finde ich ganz interessant. Dadurch ist der, finde ich, so ein bisschen da vielleicht so eine Art auf die Spitze treiben dessen, was Cronenberg auch interessiert. Vielleicht diese Welt der Simulakren oder dass die einen Sachen für die anderen stehen, dass man nicht mehr genau weiß, was los ist. Hier gibt es gar nicht so richtig immer diese Frage, ist das noch real oder nicht?
Genau, das ist der fehlende Bezug, der aber beabsichtigt ist, dass wir also zum Beispiel Tanger ist ein reines Phantasma. Ja, also diese Stadt, das ist ja eine Stadt, die wirklich auch wahrgenommen wurde, die in den 60er Jahren zum Beispiel für Aussteiger eine wichtige Rolle spielte. Und das kommt ja auch wieder in dem Vampirfilm Only Lovers Left Alive von Jim Jarmusch zum Beispiel. Der ist aber zum Teil dort gedreht, das muss man ganz klar sagen, während Cronenberg wirklich da so eine Art Klischee Orientalismus im Studio geschaffen hat.
Ja.
Und
damit wollte ja dort drehen, oder? Ihm ist, glaube ich, dann halt der Krieg dazwischen gekommen, der halt die Versicherung kostenmäßig in die Höhe getrieben hat. Also ich glaube, er war ja da. Er hat ja auch Bertolucci am Set besucht. Der Autor dessen Vorlagenroman natürlich hier als Figur auch von Ian Holmes gespielt wird. Also die Verbindung ist ja sehr offenkundig. Ja. Aber durch den
der Himmel was über der Golfkrieg? Wüste
ist, ja, genau, der Himmel über der Wüste. Ja. Aber also ich glaube, er wollte da drehen, aber so entsteht dann halt diese Fantasiewelt mit diesen Translight-Hintergründen, die ich ganz irre finde, wo ich denke immer so, das hätten auch genauso gut Mad Paintings wieder sein können oder so. Ich finde, das sieht aber toll aus. Also.
Naja, sicher, das hat einen ästhetischen hohen Reiz, das sehe ich auch. Also das ist keine Frage. Aber es hat eben dieses in sich geschlossene, wo man schwer reinkommt. Also man wird als Publikum nicht involviert. Und das beginnt dann erst mit den nächsten Filmen wieder, weil die über andere auch ihre Themen, also dass zum Beispiel Crash dann über Sexualität funktioniert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man kann Crash auch sexuell persönlich abstoßend finden, wenn, also wäre möglich. Aber es ist trotzdem etwas, was einen anders herausfordert als Naked Lunch, der sehr abstrakt bleibt. Also der uns wirklich eher der setzt uns diese Vision eher vor, also vor die Nase, aber lässt uns nicht rein. Das ist bei den folgenden Filmen vielleicht anders. Vielleicht könnte man bei Spider auch noch mal darüber nachdenken. Der hat ja auch so etwas sehr Hermetisches, weil er nur im Innenleben, also in der in der subjektiven Wahrnehmung spielt. Vielleicht ist das auch eine Verwandtschaft, die oft gar nicht diskutiert wurde. Ja, also mir fällt das gerade auf, weil ich eben drüber nachdenke, wieso manche Filme von ihm zugänglich sind und manche halt das gar nicht wollen. Das ist schon legitim. Ja.
Aber und der Verbindung bietet sich zum so nächsten und das, Film ist
ganz
sicher
kurz, ganz kurz, dann machen wir die Verbindung. Ich finde, ich glaube, da wollte ich auch bei Jung drauf mit hinaus. Also ich finde, dass dieser Film A Dangerous Method, also wo er wirklich zwei Psychoanalytiker hat und wirklich sagt, das interessiert mich. Ob sich dann der Film wirklich so krass für Psychoanalyse interessiert, ist eine andere Frage. Aber das interessiert mich, diese Zugänge. Und dann hast du noch Lacan erwähnt, Lukas. Und ich finde bei ihm interessant, dass man nicht das Gefühl hat, jeder Film ist freudianisch zu verstehen, sondern dass man vielleicht bei Naked Lunch denkt, hier kommt man vielleicht mit Jung ein bisschen weiter. Und dann bei Spider zum Beispiel, dass er so hat, okay, das ist total freudianisch zu verstehen. Also da gab es eine Sache, einen Moment und da müssen wir ran und dann verstehen wir das. Und das finde ich ganz interessant an ihm, dass psychoanalytische Lesarten bestimmt ein Mittel sein können, um das zu verstehen. Aber es ist nicht immer gleich, sondern Cronenberg gefällt sich scheinbar daran, das unterschiedlich irgendwie umzusetzen. Jetzt gern die Überleitung, Lukas.
Na, meine Verbindung zum nächsten Film, M. Butterfly, wäre, dass auch der eine sehr künstliche, eine sehr stark exotisierte Welt uns präsentiert. Aber da eben nicht dieses fiktive Tangier, sondern eben das ganz konkrete China. Christian, du wirst wahrscheinlich auch da
das
wieder.
Das wird ja auch Burroughs auch vorgeworfen. Und ich weiß nicht, ob der Verfilmung von Naked Lunch auch, also diese starke Exotisierung irgendwie des Fremden.
After a century of foreign influence, Asia was about to reclaim herself.
The Red Guard has emerged as a genuinely potent reactionary political force which will seize upon any excuse to justify the expulsion of all foreigners from China.
Onto this immense stage came a diplomat with a romantic vision.
I, René Gallimard, have known and been loved by the perfect woman.
And a performer who brought his fantasy to life. Theirs was a world that can never be revisited. From director David Cronenberg comes an epic story of love and its power to deceive.
Können wir vielleicht bei einem Butterfly auch mal drüber reden, dass es hier ist die Basis davon ein Theaterstück von David Henry Hwang. Das basiert auf wahren Begebenheiten. Es geht um französischen Diplomaten René Gallimard von Jeremy Irons wieder gespielt. Also hier sehen wir ihn wieder, vorher an Dead Ringers, der sich in Beijing in eine Opernsängerin, Song Lingling, verliebt, die sich aber später als männlicher Geheimagent der Regierung herausstellt. Und diese Affäre geht eben viele Jahre. Und die Frage am Ende des Films ist quasi, ob Gallimard wusste, dass sie eigentlich ein Mann ist. Ich sage das jetzt so, weil ich glaube, dass der Film nicht ganz die Frage beantwortet, wie sie sich selbst eigentlich sieht oder er, aber das auch so eine Zerrissenheit zu spüren. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass der Film ja einen sehr klaren, vor allem in dieser Figur von Song Li Ling, als wir noch nicht wissen, was mit ihr auf sich hat, so einen sehr klaren, so antikolonialen Stance erstmal hat. Also das, es geht ja da um diese, diese Oper ist es, Madame Butterfly, oder? Wo sie da das Lied von singt und er kommt zu ihr und sagt, das ist die schönste Performance, die ich je gesehen habe, oder wo es ja darum geht, dass sich eine chinesische Frau, glaube ich, umbringt für einen Weißen, weil die Liebe da nicht funktioniert hat und er findet das so toll und sie sagt dann zu ihm, ja, du findest das natürlich nur toll, weil du auch ein weißer Mann bist und ich fand, das ist sehr heute, also könnte man heute auf Twitter, das hätte ein Tweet heute sein können, dass jemand sagt, ja, stell dir das doch mal andersrum vor, was wäre denn, wenn die Person weiß wäre und was wäre, wenn die andere Person asiatisch gezeichnet wäre, fändest du das dann immer noch so schön oder ist das eine Exotisierung der asiatischen Frau, dieser Unterwürfigkeit und so weiter, also ich hatte mir, ich fand das sehr überraschend in diesem Film von 1993, der ja mit Exotisierung auch arbeitet, dass das schon in den Dialogen von dieser Person drin ist, dass sie ihm das auferlegt, aber sich dann ja doch in ihn verliebt, zumindest denken wir das erst. Und ich finde, dadurch hatte ich das erste Mal so richtig stark das Gefühl, Cronenbergs Versuchsanordnung ist nicht nur im Film, sondern ich bin auch Teil dieser Versuchsanordnung. Und Cronenberg versucht mir auf verschiedenen Ebenen zu suggerieren, was hier passiert. Und ich habe mich hier wie bei Dead Ringers gefragt, als die Frau sich dann doch für den Mann entscheidet, warum macht sie das? Sie hat doch vorher das gesagt und will jetzt Cronenberg sagen, ja, die Frauen sind verlogen oder sowas oder sie glaubt nicht an ihre eigene Maxime, aber dann später ist es anders. Und ich finde, das ist auch, ich weiß nicht, ob es hier beginnt, aber ich finde, dass hier das bei Cronenberg so passiert, dass auf einmal so Twists in die Filme kommen. Also, dass so ab in der letzten Hälfte wir auf einmal gesagt bekommen, nee, es war eigentlich anders. Und diese Twists werden aber nie mit anschwellender Musik oder sowas erzählt, sondern es kommt einfach jemand ins Bild und sagt, ah ja, du warst ja übrigens ein Agent für uns oder sowas. Und man ist so, aha. Und was ich auch noch interessant fand, da war ich an Satoshi Kon erinnert, Lukas, wo wir über Tokyo Godfathers gesprochen haben und einen Transcharakter drin hatten. Ich finde, dass ich, schlüssig, dass Cronenberg hier auch mit dieser Trans-Thematik so ein bisschen spielt, weil es auch um eine Zerrissenheit geht, um eine andere Identität in einem Körper, die da ist, um eine Art Verwandlung und so weiter. Es geht ja ganz oft auch in den Filmen darum, dass sich jemand verwandelt von etwas zu einem anderen oder eigentlich jemand anders war und sowas. Deswegen fand ich den eigentlich sehr interessant. Ich hatte vorher nur gehört, okay, hier wird's ein bisschen exotisierend und dann war ich eher überrascht, doch auf wie vielen Ebenen das eigentlich hier verhandelt wird in diesem Film, ja.
Naja, also Cronenberg ist natürlich ein linksintellektueller Künstler, von daher ist ihm diese postkoloniale Theorie und so weiter nicht damals auch vertraut gewesen, auch wenn sie noch nicht Mainstream war. Heute ist das tatsächlich etwas, also das teile ich genau, das sehr stark in der aktuellen öffentlichen Diskussion angekommen ist und die auch dominiert und bestimmt. Aber damals war das schon präsent. Also man hat das so wahrgenommen, das wurde auch dafür kritisiert und so weiter. Diese Metapher des Schmetterlings scheint mir hier sehr wichtig zu sein, weil die wieder ein Motiv ist, was ja auch mit die Fliege und so weiter zusammenhängt, nämlich die Transformation von einem Wesen, also der Larve, hin zum Schmetterling, also zu dem schönen Wesen, ja, vom Hässlichen zum Schönen und so weiter. Diese Entfaltung und auch die Fragilität des Schmetterlings. Also diese Metapher ist, glaube ich, für ihn sehr typisch und für sein Werk. Und das finde ich ist hier sehr gut gelungen, aber es ist halt auch ein Film, der sehr stark in seinem Kosmos bleibt, der wenig drumherum erzählt, der mit einem recht begrenzten Figurenensemble arbeitet und dadurch, ja, also zwar auf den Punkt kommt, aber jetzt auch nicht wirklich als Melodram oder so genretypisch funktioniert. Also es ist auch kein Film, der dazu gemacht ist, seinem Publikum zu erfreuen, sondern es ist eher eine Konfrontation mit diesen ganzen Diskursen und Problemen, die dann in dem Modell auf den Punkt gebracht werden. So habe ich ihn damals wahrgenommen. Aber er funktioniert gut.
Dazu, das ist aber ein Film, wo ich auch dachte, das weiß nicht, ob es vorher, ich kann ja vom Frühwerk, habe ich ja nicht alle gesehen, aber ich finde, dass man den aber auch so vermarkten könnte als irgendwie exotische Liebesgeschichte und es erst spät der Zuschauerin oder dem Zuschauer blühen würde, was hier eigentlich tatsächlich erzählt wird oder worum es hier eigentlich tatsächlich geht. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Also, dass man, glaube ich, bei vielen, da müssen wir wahrscheinlich später auch bei den Schauspielenden noch drüber reden, ich habe so das Gefühl, dass es gibt ja bestimmt viele Leute, die zum Beispiel nur die Viggo Mortensen-Cronenbergs kennen, weil sie Herr der Ringe gesehen haben und dann auf einmal auch andere Sachen von Viggo Mortensen geguckt. Es gibt bestimmt welche, die nur die beiden Robert Pattinson-Cronenberg-Filme gesehen haben oder nur den Knightley-Cronenberg-Film, zum Beispiel, die nur A Dangerous Method kennen, weil sie sie mal alle Keira Knightley-Filme geschaut haben. Und ich finde das ganz interessant, dass man in Butterfly lange schauen kann und denken, ja, das ist halt einfach so eine klassische koloniale Liebesgeschichte oder sowas. Und dann kommt so ein Fragezeichen, ja.
Also ich weiß nicht, ob das für oder gegen mich spricht, aber dieser Film hat mich da tatsächlich überlistet. Also ich bin ja tatsächlich sehr überrascht gewesen von dieser Offenbarung. Und ich kam mir dann fast so ein bisschen albern vor, als ich danach in allen Kritiken las. Ja, man merkt von der ersten Minute an, dass es sich ja um einen Mann handelt und so. Und da dachte ich dann, ja gut, dann bin ich wohl dümmer als alle Kritiker, die es bis jetzt so gab. Aber dadurch hatte der für mich auch so einen gewissen, tatsächlichen melodramatischen Effekt. Also ich bin mit diesen Bewegungen, dieser Beziehung, dieser Auf und Abs und dieser ewigen Frage, dieser Unsicherheit, ist da irgendeine Form von Liebe, kann über die kolonialen Grenzen überhaupt Liebe existieren? Das hat mich tatsächlich irgendwie mitgenommen. Und ich finde dieses konstruierte China, das ja sicher auch der Blick durch seine Augen ist, so dieses China, das er verbindet mit seinen Vorstellungen, die er aus dem Westen draufträgt, seine M-Butterfly-Perspektive, das hat mir auch irgendwie sehr gefallen. Es ist ja spannend, sie haben in China gedreht, aber nur viele von diesen Gassen und so, die dann Chinesen um sie herum irgendwie immer gesagt haben, ja, warum dreht ihr denn in diesem blöden, hässlichen, alten China? Es gibt doch ein schönes. Aber die Sets in sind dann ja alle in Toronto. Und dieses Verschmelzen von Welten, das finde ich wahnsinnig spannend. Also dieses, wir haben ja ganz oft so hybride Ideen bei Cronenberg. Und wie hier Länder und Orte verschmelzen. Also manche Szenen sind ja auch noch in Budapest gedreht. Alles, was irgendwie Paris sein soll, zum Beispiel die Oper. Man nimmt ja, glaube ich, oft die Budapester Oper, weil sie genauso aussieht wie die Pariser. Deshalb dreht man das da ganz oft.
Das ist dieselbe Architektur, genau. Und sie ist aber nicht verändert. Und man muss nicht so viel zurückdrehen dann wieder, ja.
Ja, und es ist günstiger, glaube ich, auch von den Teams und so. Aber ich fand das irgendwie schon einen enorm reizvollen Film. Und ich finde gerade John Lone spielt hier echt ganz hervorragend. Also der wird immer so als Randfilm auch dargestellt und der ist kritisch auch sehr abgewatscht worden. Sicher auch aus dem Kontext der Zeit heraus, weil halt The Crying Game direkt kurz davor erschienen ist und dem wahnsinnig geschadet hat. Aber natürlich auch hier der Cheng Cage, wie hieß er, Farewell My Concubine ist kurz davor erschienen. Das heißt, die Leute waren auch vielleicht hatten auch so das Gefühl, das ist ja gar nicht mehr originell und das ist vielleicht auch irgendwie, ja, haben wir ja schon gesehen in dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Distanz finde ich den schon super spannend einfach. Also, ich mochte den und ich fand irgendwie das sehr interessant, wie dieses Thema ja verarbeitet wird.
Und ein großes Thema, was hier drin ist, und da haben wir, glaube ich, mal, ich glaube, am Anfang vielleicht bei Shivers drüber geredet, weiß ich nicht mehr so genau, aber es ist natürlich auch Homosexualität und Homoerotik. Ich meine, in Naked Lunch gibt es das dann auch am Ende, dass dann die Hauptfigur da eine homosexuelle Beziehung hat. Und hier wird ja so ein bisschen diese Frage gestellt, also die Frage steht ja im Raum, wusstest du, dass das ein Mann ist oder nicht? Und es ist ja so ein bisschen suggeriert, ja, na klar, irgendwie muss er das natürlich gewusst haben. Und am Ende sind sie dann da zusammen in dieser Zelle und dann flammt es wieder auf. Und wir haben das ja, also natürlich Homoerotik haben wir auch bei Eastern Promises, wenn man da in der Sauna sitzt und so weiter und sich angleicht bei Crash. Genau, es ist auch so, dass es dann Homosexualität gibt. Und ich weiß gar nicht, wie ihr das seht, weil wir haben, glaube ich, keine, das bin ich gerade unsicher, vielleicht habt ihr da andere Erinnerungen, keine tatsächlichen als homosexuellen gezeichneten Charaktere so oft in Cronenberg oder Hauptfiguren oder sowas. Ja, oft sind es Heterosexuelle, die sich dann so, die aber mit dieser die eine Faszination dafür haben oder da hingezogen werden oder sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch etwas ist, was Cronenberg so mit sich verhandelt vielleicht.
Also bei seinen ganz frühen Filmen, Stereo and Crimes of the Future, da muss man sagen, ist das schon sehr stark homosexuell konnotiert. Also da ist auch der Schauspieler ja sehr effeminiert zum Teil in seiner Gestik und seiner Gestaltung und der ist ja auch, ist ein schwuler Darsteller damals, den er da auch hatte. Und ich denke, erstmal ist klar, Cronenberg hatte nie ein Problem mit diesem Thema. Das ist für ihn etwas, was automatisch in seiner Welt mitläuft, ne? Und diese Fluidität ergänzt sich ja mit seiner Idee der Transformation, der permanenten, nötigen Transformation von Menschlichkeits- oder Menschheitsmodellen, will ich mal sagen. Also das ist ein organischer Teil buchstäblich davon. Zu John Lone, also ich finde das, was Lukas sagte, die Wahrnehmung des Films also quasi als wäre das tatsächlich eine Frau, ist ideal. Also da bin ich fast ein bisschen neidisch, weil für mich war das so, ich kannte John Lone natürlich aus Im Jahr des Drachen, den hatte ich vorher mehrfach gesehen und das war so ein Favorite in meiner Teenagerzeit und da spielt er ja die männliche Hauptrolle. Mir ist damals schon aufgefallen, dass er auch etwas leicht Feminines hat. Also er hat so eine, das Androgynes in seiner feinen Gestik und dieser Feingliedrigkeit.
Ja, er hat ja auch eine Ausbildung an der chinesischen Oper, wo das sehr üblich ist, dass Männer Frauen spielen, oder? Also ich glaube, das liegt ja in seiner Biografie auch.
Ja, genau. Also das ist ein sehr guter Hinweis darauf. Und für mich war es immer klar, das ist jetzt ein Typ und der soll quasi da dieses transsexuelle Motiv spielen. Aber gleichzeitig, also für den Film, für die Logik des Films ist es trotzdem wichtig, dass man das ernst nimmt. Und was der Film war seiner Zeit voraus. Ich glaube, dass man ihn heute noch mal neu definieren und diskutieren kann. Und vielleicht passiert das auch, weil wir ja einen anderen Diskurs mittlerweile haben. Ne? Also einen anderen queeren Diskurs, das ist ja ein Begriff, der auch damals noch überhaupt erst im Formieren war, im Entstehen war in den 90er Jahren und auch zum Teil andere Dinge bedeutete. Und das hat sich halt verändert. Das würde dem Film wieder eine Chance geben.
Also für mich war der auch eine Wiederentdeckung in Teilen. Ich fand den fand das schade, dass der so eine Außenseiterstellung in Cronenbergs Karriere hat und kann Leuten nur ans Herzen legen, auch dem mal eine Chance zu geben.
The car crash is a liberation of sexual energy rather than a destructive event. It's something we are all intimately involved in. The reshaping of the human body by modern technology.
Were you badly hurt?
Describe it to me.
You coming?
Das gilt wahrscheinlich auch für Crash, der 1996 gekommen ist, der auf einem Roman von J.G. Ballard basiert. Es ist der dritte Teil in dieser oder? Warte mal, wisst ihr das gerade? High Rise gehört auch dazu, ne? Es ist eine Trilogie, die aber lose
ist nicht die
ne?
Betoninsel, die
Concrete
Island?
Ja.
Concrete Island oder Island, ja. Hm?
Genau. Ah, ist der erste Band. Crash ist der erste Band dieser Trilogie. High-Rise ist gleich der dritte und dazwischen gibt's noch einen anderen. Mhm. Und ja, es geht um einen Filmproduzenten, der in so einer Art vielleicht offenen Beziehung ist, der viele Affären hat, bei dem wir aber immer wieder merken, das Sexleben läuft irgendwie nicht ganz so rund mehr. Er braucht irgendwie einen neuen Kick, bis er dann einen Autounfall hat und über eine Frau an eine, der das auch passiert ist, an so eine Untergrundgesellschaft oder Sekte kommt, die ja Autounfälle einerseits vorspielen, andererseits provozieren, um sich dann sexuell an ihnen zu erlaben. Und mir hat der am besten gefallen aus Cronenbergs Werk. Aber Markus, wir haben ja gar nicht so viel jetzt darüber geredet. Wie hast du das denn aus deiner Sicht so damals wahrgenommen? Ab wann sind eigentlich die ganzen Fans wirklich abgesprungen von Cronenberg? War das schon hier? War das bei Dead Ringers? War M. Butterfly der Punkt? Ist man bei Existenz wieder drauf? Wie hast du das so erlebt?
In meiner Wahrnehmung war der Film, wo die Genrefans abgesprungen sind, die Unzertrennlichen. Und die waren schon nicht mehr dabei bei Crash. Crash ist ein Film, der damals wirklich in kleinen Programmkinos lief, der wenig beworben wurde, obwohl es gab schönes Werbematerial. Ich habe kürzlich, als wir mit Kotenschulte gesprochen haben, hatte er das Presseheft, das habe ich auch noch, das ist so super schön geprägtes, gut gestaltetes Heft. Also der Film wurde zwar liebevoll beworben, aber er war nicht wirklich platziert oder platzierbar bei einem deutschen Publikum. Das Interessante ist, dass ich war in England zu der Zeit, als er starten sollte, und in England gab es eine Verzögerung, weil es massive Proteste von den Verbänden der Körperbehinderten gab damals, und der Film wurde als diskriminierend bezeichnet. Wie immer bei sowas ist es natürlich von Leuten, die den Film nicht gesehen hatten, beklagt worden. Und der lief dann auch später. Also Crash ist dann in England genauso wie überall gelaufen. Er ist in Europa eigentlich als Kunstwerk durchaus groß diskutiert worden, aber er war kein Erfolg, er war kein, er wurde nicht wirklich, also auch nicht diskutiert als Cronenberg-Film. Ich habe damals auch in Videotheken gearbeitet, gejobbt, das war ja in meiner Studentenzeit, und habe das richtig wahrgenommen, wie der ignoriert wurde und dann so, der ist pervers, das ist ein perverser Film. Das ist ja auch etwas, man muss sagen, Horrorfans sind ja hochgradig moralisch. Also ich meine, ich rede jetzt von Fans, nicht von Leuten, die quasi ein breiteres Spektrum haben. Und die kommen eher mit diesen reaktionären Tendenzen von einem Freitag der 13. Film, wo Sexualität bestraft wird oder so, kommen die eher zurecht, als eben mit einem Film, der so libertin, so auf so eine hedonistische Sexualität abzielt und dadurch halt etwas Anarchistisches hat, ja. Und dann auch schwer einzuordnen ist. Und dann muss man ja bei Crash, ist es ja so, dass der nicht wirklich intellektuell wirkt. Der erzählt ja eigentlich alles über Körper und über sexuelle Begegnungen, also durch diese Darstellungen. Und er ist sehr veräußerlicht. Und es gibt relativ wenig Diskurs, es sei denn, man nimmt alles, was jetzt Vaughn oder so erzählt, als Philosophie ernst. Aber das ist natürlich auch streitbar. Also im Endeffekt ist es so, dass er eine Abstraktion des Romans ist. Der Roman ist ja sehr pornografisch. Also wenn man ihn noch mal liest, das ist, da könnte man einen Hardcore-Porno eigentlich draus machen. Er ist sehr detailliert in seinen Beschreibungen. Und
Ich weiß nicht, aber er ist halt viel zu unterkühlt. Also er nimmt ja ganz selten den Reiz dieser sexuellen Akte. Er beschreibt sie ja auch als Sexual Act. Also er legt ja gerade im Roman viel mehr Faszination für. Das häufigste Wort ist, glaube ich, Chromium. Das taucht so oft auf, dass es fast befremdlich ist. Und dieses ultra-ritualisierte, gleichförmige. Also ich finde, da liegt überhaupt nichts wirklich letztlich Pornografisches drin, weil da so eine Distanz zu existiert. Das wird ja auch in diesem blau-grauen Stil des Films dann ganz gut aufgefangen. Diese am ehesten sehe ich so eine Verbindung zu vielem, was so an vermeintlich transgressiven Romanen später erzählt ist, die ähnlich mit Wiederholung und fast an Nüchterung und Ermüdung, also so ein American Psycho oder so von Bret Easton Ellis funktioniert auch ähnlich, weil der auch einfach immer und immer und immer wieder grauenhafte Akte aneinander, oder was heißt grauenhafte, also auf jeden Fall da sexuell noch sehr viel gewalttätigere Akte aneinander reiht. Mhm. Also ich verstehe, dass so er ganz äußerlich in den bestimmten Mustern und Formen eine Nähe dann auch als Film zur Softpornografie hat. Also wenn wir am Anfang drei Sexszenen hintereinander haben, dann könnte der Dann sieht er so ein bisschen aus wie so Softpornos, die in den 90ern und 80ern dann irgendwie auch auf Vox im Nachtprogramm gelaufen sind oder so. Ja. Aber er nimmt da ja dann doch in weiten Teilen, versucht er da die Freude und das Pornografische im Sinn von der Betrachtung des reizvoll, des Nutzbarmachens, des Gebrauchswert, den nimmt er ja da raus. Sorry, das war ein bisschen lang für einen kurzen Einwurf.
Nee, aber es ist ja berechtigt. Also was ich damit auch nicht sagen wollte, ist, dass man den Roman oder gar den Film als Pornografie benutzen könnte. Das meine ich nicht. Obwohl, gut, das ist Special Interest vielleicht. Aber das Explizite war eigentlich das, worauf ich abzielte. Aber das Explizite hat eine ähnliche Form der mathematisch empirischen Darstellung von Sexualakten, wie man sie bei Marquis de Sade oder eben auch bei Bret Easton Ellis hat. Das sehe ich ganz genauso. Es ist sehr interessant, dass James G. Ballard selbst eine Fernsehvariante dieses Stoffes verfilmt hat, die man auch auf YouTube, glaube ich, noch sehen kann, die noch unterkühlter und natürlich deutlich harmloser ist und kürzer auch, also es ist eigentlich eher ein Kurzfilm. Und dann
Minuten,
gibt es
insgesamt.
Genau, aber es ist eher ein Thesenfilm. Also es geht ihm wirklich, weil Ballard, das muss man ganz klar sagen, ist ja ein Kultautor für auch diese Post-Punk und Industrial Culture. Ist also
Mark
so,
Fischer.
Dass es genau, Mark Fischer
reflektiert viel über Ballard halt,
Ja, total.
Wer
und
ist
es
das?
Gibt Mark Fischer ist ein philosophisch orientierter, tragisch früh aus dem Leben geschiedener Kulturkritiker, kann man sagen.
Ja.
Und gibt es auch auf Deutsch, also
ganz viel in diesem Jahr erst übersetzt worden. K-Punk ist, glaube ich, erst neu erschienen. Mhm. Am ehesten ein Linksintellektueller, der früh in der Blogosphäre des Internets präsent war. Also auch jemand, der unheimlich eine Faszination mit dem Futuristischen immer hatte, mit der Frage, was ist Zukunft, wie hätte Zukunft sein können aus einer linken Perspektive? Also dieser, ich glaube, Capitalist Realism ist wahrscheinlich sein bekanntestes Buch und diese These des von Hauntology sind, glaube ich, die Sachen,
wovon man denkt, ja. Also diese Idee, dass wir schon in der jenseitigen Welt leben und er sieht das halt in der Popkultur reflektiert. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich meinte, dass eben um 1980 es eine extreme, intensive Rezeption von Ballad gab, in der Hinsicht, dass Joy Division zum Beispiel hat ein Lied gemacht, Atrocity Exhibition, das ist ein Buch von Ballad. Oder es gibt die erste Single, die auf Mute Records erschienen ist, Warm Leatherette von The Normal, ist quasi ein Lied, das buchstäblich Crash beschreibt. Ja, also was passiert während des Autounfalls, wenn ich ihn als Sexualakt wahrnehme? Und das ist etwas, was also die Pop-Rezeption des Romans geht dem voraus. Und ich glaube, Cronenberg erzählt, ihm wurde der Roman mehrfach angeboten. Er musste erstmal überzeugt werden, dass er das verfilmen kann. Und ich finde es eigentlich total verwunderlich, weil das ist, da würde man denken, wow, da stürzt man sich doch drauf. Aber andererseits, dass er es dann mit so bekannten Darstellerinnen und Darstellern geschafft hat. Also James Spader war damals sehr bekannt, Holly Hunter durch das Piano. Elias Koteas war einer der berühmtesten Kanadier oder meist gesehenen damals Schauspieler. Deborah Unger war sehr aufstrebend zu dem Zeitpunkt, ist ja dann in The Game und einigen Hollywood-Filmen auch präsent gewesen. Und Rosanna Arquette war natürlich aus den 80ern durch Susan Verzweifelt gesucht mit Madonna und so weiter super etabliert. Also, dass er diese Besetzung hinbekommen hat mit dieser drastischen Vorlage, ist schon erstaunlich.
Ja, ich musste da so ein bisschen an Harmony Korine Spring Breakers denken, der ja auch irgendwie theoretisch über Stars und eine bestimmte Art des Zugangs ein Publikum anlocken wollte, das dann von dem eigentlichen Inhalt nur irritiert sein konnte. Und ich muss sagen, ich finde den super reizvoll. Nicht nur dadurch, dass der halt irgendwie auch so ein spannender Film ist und diese ganze Metadiskussion, der ist ja so ein bisschen mit reingerutscht noch in verspätete Video-Nasties-Diskussionen in Großbritannien, ist von Zensur überall bedroht worden. Es gab wahnsinnig viel sehr wütende Besprechungen, gerade so auch aus dem BBC-Umfeld und so. Und ich finde das aus heutiger Sicht so interessant, weil ich glaube, was den Leuten aufgestört hat, das klang bei dir gerade in dieser Horror-Fan-Beschreibung schon durch, ist ja gar nicht die Gewalt oder so, oder die Unfälle oder dieses Gefühl, man könnte das nachahmen, sondern das, was so dahinter liegt, diese Libertinage, dieses Gefühl, dass jeder mit jedem und alles findet zusammen und man sucht nach neuen Möglichkeiten, Lust zu finden. Und ich finde das so spannend, weil er gleichzeitig in seiner Entsättigung, in seiner Kälte gar nicht reizvoll sein sollte, aber auch für mich immer irgendwie so diese erotische Spannung, die allem innewohnt, begreift. Also du hast nie das Gefühl, das lässt mich kalt, das ist nur ekelhaft, sondern du verstehst immer so den Anflug von dem, was die Menschen da finden. Und das nebeneinander finde ich so toll, weil es so eine Ambiguität erschafft, die mich ganz da reinzieht, auch durch diese, theoretisch sollte das eigentlich super repetitiv sein, weil das ist ja kein Film, der man erwartet ja von Drehbüchern oft, dass die so sich mathematisch so multiplizieren, aber das ist ein Film, der sehr additiv funktioniert, der Szene an Szene an Szene erreicht, aber für mich hat er dann nachher so eine, ich habe das vorhin schon angedeutet, Bertolucci hat ja darüber gesprochen, dass das ein religious Masterpiece für ihn wäre und ich habe auch das Gefühl, so diese Rituale, diese Wiederholungen, wir wissen ja, Leute, die in die Kirche gehen oder allgemein halt religiöse Messen besuchen, die glauben nicht, dass jede einzelne verändert, sondern diese Summe, dieser Akt der Präsenz, also diese Idee von Sexualität als religiöse Sinnsuche, das finde ich irgendwie super spannend erzählt. Also ich finde das auch einen der großen Filme von Cronenberg einfach.
Ja, ist ja auch witzig, ich meine, so von auf einer ganz runtergebrochenen Ebene ist das ja aber auch das Seltsame irgendwie bei Sexualität an sich, oder? Also, dass es immer wieder, dass man diesen Akt immer wieder wiederholt und dann reicht's wieder und dann will man das aber wieder und so. Wie behält sich das, wie hält sich diese Faszination sich auf sich, ne? Genau, also vor allem, wenn es auch derselbe Partner ist und man sich kennt und so weiter. Es gibt ja tausend auch mittlerweile Netflix-Serien und so weiter, in denen es darum geht, wie kann man überhaupt dann noch später auch Lust empfinden in langen Beziehungen und so weiter. Und damit fängt der Film ja auch so ein bisschen an. Aber was ich so mag bei dem Film, ist, dass da so viel gesetzt ist. So, die sind einfach in so einer offenen Beziehung. Das ist alles schon so offen. Es wird dann eben immer weiter geöffnet. Und was ich mochte, ist, dass es nicht wie so vielleicht im klassischen Horrorfilm oder sowas dann, also ich hätte gedacht, es läuft auf diesen Punkt drauf, dass sie sagen, okay, aber irgendwann wird es zu krass. So, diese Sekte, das ist uns, da können wir nicht mehr mitmachen. So, wir haben uns, man hat jetzt so mal ein bisschen an der verbotenen Frucht probiert, aber merkt jetzt, nee, das irgendwie, das ist es dann doch nicht für uns. Irgendwie müssen wir wieder zurück in die Kernfamilie oder in die wahre Liebe oder so weiter. Aber man nimmt einfach diese Liebe der beiden mit bis in den letzten Crash und dann eben ja dann vielleicht beim nächsten Mal. Also es geht einfach weiter. Und ich finde, dadurch hat er sowas ganz Einnehmendes und so Sexpositives, was aber auch von anderen Leuten wahrscheinlich tatsächlich eben wirklich als richtig abstoßend und ekelhaft empfunden wird. Aber ich finde gerade, dass er durch diese, dass er hier durch diese Ebene noch des Autounfalls trotzdem sowas uns Fremdes mit einzieht, weil damit werden sich ja viele Leute nicht identifizieren können jetzt so an sich. Man hätte ja den Film auch machen können ohne diese Autoebene. Es hätte ja auch nur ein Film über die Entdeckung der Sexualität sein sollen. Aber dadurch, dass so ein bisschen eine Fremdheit dran ist, die so ein bisschen zeigt, was das Entdecken des erotischen Begehrens eigentlich ist, wie das eigentlich funktioniert. So, das finde ich eigentlich, das schafft der Film eigentlich ganz gut. Ja.
Also ich will dazu was sagen, was für den heutigen Diskurs mir sehr wichtig erscheint. Ich war jetzt auf zwei Konferenzen mittlerweile eingeladen, weil ich halt mich ja sehr viel mit transgressivem Kino beschäftigt habe. Auch die Thesen, die schon vorhin angesprochen wurden aus Terrorkino. Für mich hat das immer eine innere Logik gehabt. Also diese Zusammenhänge von Erotismus, also von Sexualität als eine Lebensart und Lebenskunst, wie sie Georges Bataille als Philosoph ja dann definiert in seiner Transgressionsphilosophie, und die Todesnähe. Denn genauso wie Baudrillard, der sich ja auf Bataille bezieht, ist diese Nähe zwischen dem Endgültigen und dem Absoluten und der Transzendenz, die im Tod gesehen werden kann, und der Sexualität für mich nicht zu bestreiten. Es ist aber so, man hätte in 1996 den Film als einen queeren Film bezeichnet. Ja, also die Definition, der fluiden Sexualitätsdefinition, wie der Film sie praktiziert, wäre damals genau das gewesen, was man begonnen hat zu diskutieren. Heute habe ich jetzt erlebt, und zwar, da gab es richtig massive und auch gar nicht mehr angenehme Diskussionen, hat sich dieser Begriff sehr stark verändert. Und zum Beispiel Transgression wird heute total lebenspositiv definiert. Also da geht es überhaupt nicht um Todesnähe und überhaupt nicht um Transzendenz oder dieses quasi religiöse Erleben, sondern es geht darum, in der Fluidität von Geschlechterdefinitionen Machtbeziehungen aufzulösen und quasi zu einem positiveren und machtraumfreieren Erleben zu kommen. Das ist etwas, was überhaupt nicht mehr diese Spannung der Transgression enthält, wie wir sie in so einem Film finden oder in der Philosophie von Georges Bataille, der auch total verworfen und abgelehnt wird aus dieser Perspektive. Weil das Ganze hat ja immer noch viel von so überkommenen Machtstrukturen, die ja eher verfestigt und affirmiert werden dann scheinbar in solchen Modellen und so weiter. Also, Crash, würde man sagen, war seiner Zeit voraus, bis zu einem Zeitpunkt, wo er heute scheinbar seiner Zeit wieder zurück ist, ja, oder immer noch seiner Zeit voraus ist, nur man muss erst mal hinkommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merke ich, dass der Film heute eher negativ gesehen wird von den Leuten, die eine Art utopisches Bild von sexueller Entfaltung entwerfen wollen, weil sie die Todesnähe als hochgradig belastend empfinden. Und ich sehe das nicht so, muss ich ganz klar sagen. Also habe ich ja in meinen Schriften, also ich bin da ich stehe dazu, dass ich denke, Sexualität muss den Tod und die eigene Vergänglichkeit mitdenken. Sonst hat sie mit dem Leben und mit der Essenz nichts zu tun, mit der wir eigentlich konfrontiert sind. Aber das kann man natürlich anders sehen, das ist mir klar.
Kann es auch sein, dass es vielleicht nicht so queer gesehen wird, weil Cronenberg quasi als Heterosexueller auch so Homosexualität oder das immer so als so einen extremen Endpunkt denkt und wir heute eher, also man könnte ja zum Beispiel sagen, Butterfly, da sind ja ganz viele Themen drin, also da könnte man sagen, ist ja Kolonialisierung drin, da ist ja Transidentität drin, ist Homosexualität drin und so weiter, ja. Aber andere Leute, die diesen Identitäten alle angehören, würden sagen, ja, das ist jetzt nicht so krass, denn so bin ich einfach zum Beispiel so, und da haben wir ja heute auch viele Filmemacher und Filmemacherinnen, die einfach solche Filme machen, und das finde ich ist immer was ich so ein bisschen bei Cronenberg halt sehe, so, es ist natürlich auch aus seinem Blick hat es natürlich auch was Extremeres, wo ich mir vorstellen könnte, dass entweder junge queere Leute heute sagen würden, ach cool, in diesem alten Film ist es schon drin, oder eben sagen würden, ja gut, er verkauft das hier als den heißen Scheiß, aber wir sind schon weiter. So.
Das verstehe ich total. Aber es hat sehr viel mit der aktuellen Identitätspolitik zu tun. Also quasi einem Künstler wie Cronenberg das dann nicht zugestehen zu wollen, weil er ist ja nicht so, das ist nicht seine Identität. Cronenberg ist dann, das würde ich gar nicht behaupten wollen, aber also ich würde weder behaupten wollen, dass Cronenberg nicht queer ist oder dass er ein Cis-Mann ist oder was auch immer dann in der Diskussion eine Rolle spielen würde. Das finde ich eigentlich anmaßend, das über Künstlerinnen und Künstler so behaupten zu wollen, sondern ich würde den Film als Film sehen und ich würde versuchen, ihn aus sich heraus quasi dann auf seine Schlüssigkeit hin zu überprüfen. Und ich finde, der Film ist schlüssig in diesem Modell, das er entwirft. Man muss das dann halt nicht als queer begreifen, das ist klar. Aber Cronenberg das vorzuwerfen, dass er nicht in dem Sinne aktuell eine queere Persönlichkeit als Künstler ist und deswegen dann nicht das umsetzen kann, halte ich für problematisch. Also das würde ich sogar ablehnen, diese These.
Also ich habe auch immer das Gefühl, es gibt ja auch gerade in der Philosophie viel gelesene Autoren, die so diese Begegnung mit dem Tod und dem Anderen als Reibungsfläche wieder stärker herausstellen. Also ich musste jetzt irgendwie beim Sehen an Byung-Chul Han denken, der ja total mit diesem Reiben am Anderen und mit dem Verlieren bei der Sexualität, ja. Also in, wie heißt das Buch, der Tod des Eros, wie heißt sein Buch dazu, Rettung des Eros, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber ja, da ist...
Irgendwo.
Ja, ja, aber da liegt ja auch ganz viel drin, was wir hier so sehen. Also die Art, wie man
Agonie des Eros.
Agonie des Eros. Ja, genau. Danke, Agonie. Genau. Ja. Also das scheint mir auch irgendwie ein Buch zu sein, das total hilfreich ist, um den noch mal für sich aufzuschlüsseln, wo ja diese Todesnähe zumindest noch mal ganz klar herausgearbeitet wird. Und ich meine, er bezieht sich ja auch auf Bataille an vielen Stellen.
Aber dieselben Leute fänden auch Byung-Chul Hans Buch scheiße. Also das ja, muss man gut, ganz klar sagen. Ja. Nein, es ist genau dieser Zusammenhang.
Ich habe mit Byung-Chul Han auch immer wieder meine Probleme an vielen Stellen. Er hat ja auch eine Art von Stil, die einem aufstoßen kann. Aber ich finde das schon auch reizvoll in der Zuspitzung, ja, die er da manchmal betreibt.
Ja, also das auch nicht nur, also ob ich das, ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt genau zu stehe in dieser Diskussion. Ich würde nur sagen, dass man es auf jeden Fall auch nicht darauf zusammenfärchen sollte, dass es jetzt darum geht, ist das Cronenbergs Identität, sondern natürlich auch, wie sind die Identitäten in den Filmen konstruiert. Und da fangen wir eben oft mit Leuten an, die cis-hetero sind und dann eher später noch eine andere Sache für sich entdecken. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das aus einer anderen Lesart halt irgendwie anders sieht. Aber lass uns vielleicht mal weitergehen.
Ich glaube halt, dass der Körper ja bei Cronenberg auch total polymorph ist. Der verändert sich ja, der öffnet sich, der bleibt nicht in der reinen Cis-Männlichkeit zum Beispiel bestehen, sondern der hat ja, finde ich, in dieser Fluidität auch immer so einen utopischen Charakter, wie er heute oft gefordert wird. Also dieses Öffnen, dieses sich verändern können, das ist ja dann doch, finde ich, sehr modern. Aber ich meine, das gut, ich habe jetzt diese Symposien oder diese Konferenzen da nicht miterlebt, deshalb kann ich das nicht sagen, wie das rezipiert worden ist. Aber irgendwie mir scheint das da auch mehr zu sein, als dann dem vielleicht oft zugestanden wurde.
There's an intimacy involved in playing existence that is beyond description.
In the not-too-distant future, Allegra Geller has created the ultimate escape.
The possibilities are so great.
This is amazing.
A parallel universe called Existence.
Now I'm warning you. Going to be a wild ride.
1999 kommt Existenz, dann wieder ein, ja, doch relativ klarer Science-Fiction-Film. Es geht um eine neue technische Entwicklung, nämlich eine Virtual-Reality-Konsole, die eben Existenz heißt. Die funktioniert so halb biologisch über sogenannte Game-Pods, in die man sich einklingt. Hier soll die Game-Designerin Allegra Geller, gespielt von Jennifer Jason Leigh, ihr Spiel vorführen in so einem Probeszenario, aber ein Terrorist, kann man vielleicht sagen, der sogenannten Realisten, schießt sie in die Schulter und dann ist es am Wachmann Ted Peikel, gespielt von Jude Law, ihr zu helfen auf der Flucht und um irgendwie herauszufinden, was überhaupt los ist, müssen die beiden sich dann in den Tiefen von Existenz verlieren und da verschwimmen natürlich Realität und Fiktion, wie wir das kennen. Lukas, hat Matrix alles von Existenz geklaut?
Na, ich glaube, das entsteht aus dem Zeitgeist heraus. Da sind viele Filme, die ähnliche Themen haben. Auch sowas, wie das gerade schon angesprochen wurde, The Game hat ja irgendwie die Welt zum Spiel erklärt oder so. Das ist ja nun gerade Ende der 90er Jahre super präsent, auch irgendwie mit Blick auf so dieses neue Jahrtausend, das sich da anbahnt. Ich habe das Gefühl, dieser Film ist sehr stark inspiriert, das hat ja Cronenberg auch gesagt, von der Fatwa gegen Salman Rushdie. der ein paar Jahre davor existiert. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Film über Cronenbergs Wahrnehmung, wie er in der Kritik auch durch Crash irgendwie angegangen worden ist. Die Realisten, die Leute, die einfach nur eine Wirklichkeit unverändert sehen wollen, sind hier ein bisschen auch Feinde. Die sind sicher nicht die Guten. Und ich glaube, er sieht sich auch in der britischen, in der amerikanischen Kritik fast als Opfer einer Fatwa. Und das ist sicher eine Grundstimmung, die hier mitschwingt. Also wir haben ja oft so
was
das
Paranoia. Sorry, da muss ich immer nachfragen.
Na gut, eine, die von islamischen Anführern ausgerufenes Todesurteil für eine einzelne Person, in dem Fall halt den Autor der satanischen Verse. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie das auch so in diese Grundstimmung von Paranoia und auch eine Verteidigung irgendwie dieser Welt der Fiktion, die hier so ein bisschen mit anklingt. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Reflexion, es ist ein Blick darauf, also es ist eine Fortführung, finde ich, von Videodrome in ganz vielen Motiven, in ganz vielen Ideen halt, aber mit modernerer Technik. Aber natürlich auch nur so, es ist am ehesten so ein retrofuturistischer Film, oder? Ich glaube, das sieht nie aus wie aktuelle Videospiele oder so. Es benimmt ganz wenige Elemente des Videospiels, höchstens so diese NPC-Figuren, diese Non-Player-Characters, die hier so ein bisschen in ihren Loop so aufgegriffen werden. Aber ansonsten, es gibt ja auch im Audiokommentar sagt Cronenberg auch, er hatte irgendwann so eine CGI-Welt, er hat damit rumgespielt und er fand's öde. Er mochte das nicht. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, das wir später sehen. Cronenberg stellt Virtualität sehr stark über die Welt, in der wir leben, dar. Einfach auch, da sind wir vielleicht wieder bei den Simulakren, weil er glaubt, dass da ohnehin schon längst eine Verschmelzung stattgefunden hat. Ich glaube, am Ende steht ja, wenn wir das Ende vorwegnehmen wollen, diese Aporie. Wir wissen nicht mehr, ob wir im Spiel oder in der Welt sind. Und ich glaube, das ist seine Diagnose der Gegenwart. Letztlich können wir das nicht mehr wissen. Das ist vielleicht ähnlich zu Matrix. Hier gibt es keine Pillen mehr und hier sollte es auch keine Pillen geben. Das ist vielleicht so ein bisschen, Slavoj Žižek hat ja gesagt, er möchte eigentlich noch eine Pille, um die Welt hinter der ursprünglichen Pille zu sehen. Und genauso sagt dieser Film so, ja, diesen Simulationsideen entkommen wir eigentlich nicht mehr. Das ist hilflos, sich dagegen aufzulehnen.
Ja, das war ja auch die große Kritik an Matrix oder die intellektuelle Kritik. Da sollten ja auch, also da kommt ja auch dieses Simulacren-Buch von Baudrillard drin vor, aus dem Neo dann so einen USB-Stick irgendwie rausholt, was die Leute
ja
auch lesen
sollten.
Sie haben
es ja sogar im Set gelesen, oder?
Genau,
die Wachowski-Schwestern
haben
doch das allen gegeben.
Das Ding gesagt haben. Und dann war aber die Kritik, ja, aber ihr habt es eigentlich gar nicht verstanden, denn laut Baudrillard gibt's nicht diese Pille. Ich finde übrigens bei Baudrillard im geilsten diesen Spruch, man kommt aus Disneyland raus und ist immer noch in Disneyland drin. Das ist immer so dieses Bild, was ich ganz schön finde. Aber was ich hier hatte, ich hab den tatsächlich mit diesem Gestus, den ich so ein bisschen dich provozierend gefragt habe, auch geguckt, dann so, na gucken, na jetzt mal existieren. Das soll ja irgendwie der eigentliche Matrix sein oder so weiter. Und dann fand ich das erst eine ganze Weile so ein bisschen lachhaft und dachte so, okay, das ist jetzt so dieser Film und mit diesen Mitteln haben sie es dargestellt, bis dann der Punkt kommt, an dem Jude Law wirklich die Frage stellt, was ist mit unseren Körpern draußen? Was passiert da eigentlich? Was ist, wenn uns jemand was antut? Woher können wir eigentlich wissen, was tatsächlich los ist? Und dieses Gefühl alleine ist bei mir bei Existenz viel, viel stärker rübergekommen als bei Matrix, diese Unsicherheit. Und ich finde, das spielt jetzt nicht in Bezug auf Sexualität wieder auf diese Konfrontation mit dem Tod hin, aber ich bin zum Beispiel auch eine Person, die eine große Todesangst hat und es passiert immer mal wieder, dass ich einfach im Alltag wirklich darüber nachdenke, irgendwann wirst du sterben, irgendwann bist du komplett weg und das ist auch so ein ganz seltsamer existenzieller Moment, nachdem ich dann erstmal wieder atmen muss und sagen muss, okay, so ist es halt, passiert irgendwie jedem, können wir nichts machen und dieses Gefühl hat Existenz aber auch bei mir ausgelöst, deswegen finde ich eigentlich gerade auch in der späteren Betrachtung, dass genau wie du sagst, durch diese normalen Sets das eigentlich stärker erreicht, dass diese Ebenen so verschwimmen und wahrscheinlich hätten sie damals alles in wie diese Computereffekte bei hier 2000, wie heißt der Film von Wong Kar-wai, also hätten sie diese unfertigen Computereffekte, die Daniel Kuttenschulte dann noch in Venedig oder Cannes oder wo das war gesehen hatte, wäre das glaube ich nicht so eindrucksvoll gewesen. Also ich finde der ist ähnlich wie Naked Lunch, die denke ich so ein bisschen zusammen, so nur dass es hier halt diese technische Erfindung auch noch gibt, genau, ja.
Ja, also ich vertrete ja die These, dass dieser Film sowohl eine Verfilmung von Baudrillards Thesen ist, weil sie wirklich die verschiedenen Ebenen der Simulakren als Spielebenen durchspielen und dann aber als letzte Stufe von der Existenz in die Transzendenz ja auch vorschlagen. Das ist ja quasi fast
stimmt, so das ist ja der Witz.
Spiel, ja. Das Zweite, was mir dazu auffällt, ist Philip K. Dick. Der hat ja unter anderem die Vorlagen für Total Recall und für Blade Runner geschrieben, die aber, wenn man sie liest, immer anders sind als die Filme, die daraus gemacht wurden, nämlich wesentlich weniger stylisch, wesentlich weniger, also mit diesem Retro-Touch, das ist ein interessanter Punkt. Der ist ja bei Blade Runner aber zu so einem erhabenen Stil entwickelt. Bei Existence hat es ja eher was Kleines. Das ist ja Understatement, also die Country Gas Station, an der dann das Schild Country Gas Station klebt. Das sind pure Etiketten, also wie so ein Stand-in für Realität nur. Und dass das Ganze dann auch wirklich so brachiale Technik hat, wie dieser, als sein Bioport installiert wird mit diesem riesigen Stanzgerät, ja, das ist ja wirklich krass. Und dann so, ja, du bist jetzt ein bisschen querschnittsgelähmt und so, ja, aber nur ein bisschen. Und dann auch die Art und Weise, wie die Sexualisierung stattfindet, nicht nur der Spielkonsolen, also die ja so wirklich sowas Organisches, Weiches und so haben und dann auch reagieren. Meine Lieblingsszene ist da, wenn sie den Stöpsel anleckt, um ihn in den Bioport dann einzuführen, um ihn zu lubrizieren. Das ist natürlich quasi ein Hinweis darauf, dass Sexualität und möglicher Tod die beiden letzten Domänen des Realen sind in Bezug auf die Körperlichkeit. Alles andere ist pure Simulation. Alles, ja. Jede Identität ist konstruiert und so weiter. Und das finde ich in diesem Film einfach wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja, es sind Bildmetaphern. Und letzter Punkt, den ich sehr positiv finde, der Film ist deswegen gut gealtert, weil er nie hip sein wollte. Während Matrix so ein End-90er ist. Also man sieht das und denkt so, ja, das war die Clubkultur Ende der 90er. Ja, also dieser Cyber-Goth-Style, der dann darauf basierte, das ist genau ein Dokument dieser Zeit, aber das kann man heute gar nicht mehr so ernst nehmen, während eben Existenz immer schon diese Retro-Ästhetik als zeitlosen Stil entworfen hatte.
Ich stelle mir gerade Existenz mit Songs von Rob Zombie und Rage Against the Machine vor. Ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Nee, ich weiß nicht, diese Sexualisierung fand ich ganz spannend, weil es ja irgendwie auf komische Weise ja auch irgendwie der Pegging-Film ist von David Cronenberg. Also so viel männliche Penetrationsangst und Sachen, die denen da reingeschoben werden und so. Das ist schon irgendwie fast ulkig, finde ich tatsächlich. Und ich muss sagen, gerade diese Szene mit Willem Dafoe als der Mann mit dem Menschenlocher, mit diesem Riesenphallus-Objekt, da bekommt Sexualität auch irgendwie so eine Komik. Also es hat so was Verspieltes da, was sonst nicht so richtig da dran legt. Und ich fand den auch, Cronenberg ist ja immer irgendwie witzig, hat ja immer so einen trockenen Humor, aber ich muss sagen, bei dem habe ich schon auch echt oft gelacht. Also das fand ich ganz reizvoll.
Ja. Ich finde auch, also meiner Meinung nach ist das eine Satire. Also es ist wirklich ein witziger Film, der auch quasi diese damals ja schon stark etablierte Spielwelt und die virtuelle Realität nicht wirklich ernst nehmen kann. Und das Interessante ist, es ist ja bis heute so, und ich glaube, es ist eine Generationenfrage. Es ist sicher nicht für eine Generation, also Digital Natives sehen das möglicherweise ein bisschen anders. Aber ich bin ja auch nicht mit Computerspielen zum Beispiel aufgewachsen. Es gab das dann schon, aber es hat mich nie interessiert. Ich habe immer nur Filme geguckt. Und ich verstehe das total, dass Cronenberg sagte, ja, er hätte dann Spiel dann draus machen können. Es gab diese Konzepte alles, aber das interessiert ihn alles nicht. Das verstehe ich, weil es war für ihn nur eine Metapher. Das Ludische ist nicht das Ziel dieses Films, sondern es ist überhaupt nur der Ausgangspunkt. Und es ist kein Film über Computerspiele. Also das darf man nicht so sehen, sonst ist man enttäuscht.
Das Ludische kommt auch später ins Kino, so Anfang der 2000er mit dem, was Thomas Elsässer als diese Mindgame-Movies und so beschrieben hat. Ich glaube, da haben wir viel stärker diese Mechaniken des Spiels auch.
Ja.
Ich muss ja sagen, dass ich sowas auch immer spannend fand und dass das auch, also ich glaube, ich habe ja erst gespielt und dann wirklich Filme gesehen. Also ich bin, glaube ich, eher die Generation, die für die Videospiele erst wichtig waren und dann Filme kamen bei mir ein bisschen später fast. Und deshalb finde ich das interessant, das hier so zu sehen, dass da gar kein Interesse dafür da ist und so, weil ich das natürlich eigentlich ein spannendes Thema finde, aber ich weiß auch nicht, ob das besser gewesen wäre, wenn jetzt Cronenberg ein großer Gamer wäre, hier wie John Carpenter zum Beispiel, der ja ein ganz begeisterter Videospieler ist, der eigentlich mittlerweile nichts anderes mehr machen als kiffen und sich an die Xbox setzen und so, was ich auch nicht unsympathisch finde halt, aber Ich vermisse es dann letztlich nicht in diesem Film. Ich habe nicht das Gefühl, dass das dem Film schadet, dass Cronenberg Videospiele egal sind.
Nee, ja. Ich finde, das ist eigentlich dadurch, passt eigentlich dann sogar besser. Also, dadurch, dass man es nicht versucht hat, so hoch zu digitalisieren oder mit CGI zu machen, wirkt es immer noch so, wie man sich das vor, also wenn man das jetzt sieht, die setzen sich das auf und dann ist es ja irgendwie bleibt es ja gleich. Das ist ja genau der Witz bei der virtuellen Realität. Also, ich finde, dadurch wirkt es fast noch brachialer, weil dieser Club, in dem die sind, auch nur so ein bisschen anders wirkt. Und dadurch, dass es sich gar nicht so stark unterscheidet, wird uns eigentlich suggeriert, und das ist eigentlich das Erschreckende an der virtuellen Realität, dass die Leute dann da rein wollen, weil es einfach nur so ein bisschen anders ist. Und was ich auch noch interessant fand in dem Film, als einfach nur meine Seherfahrung, ist, dass ich das Schauspiel unglaublich schlecht fand und mich dann gefragt habe, ist das auch ein bisschen Absicht, wenn wir dann am Ende den Twist sehen, dass es halt sich nur in dieser Welt bewegt so ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, die Sachen sind extra entweder overacted oder zu kühl vorgetragen und sowas, und habe mich dann auch gefragt, ob Cronenberg mich so ein bisschen ja aufs Glatteis eigentlich.
Auch zumal sie ja so eine Szene haben mit einem schlecht programmierten NPC, der schlecht spielt auch und irgendwie, also ich finde das super spannend, weil das ja alles Darsteller sind, die natürlich deutlich mehr können, aber die wirklich, wie du das schon beschreibst, Christian, so eine komische Fremdartigkeit, so ein bisschen was irgendwie, ja, wie so ein scheiterndes Programm irgendwie oft haben. Mhm. Also vor allen Dingen, es sind ja auch Leute, die eigentlich eine Distanz zur Fiktion haben, die diese Welt hier schaffen. Das sind ja Realisten, die das alles eigentlich ablehnen. Und das finde ich spannend, weil es auch so ein bisschen eine Kritik, glaube ich, ist von Cronenberg an vielen Filmen, die ihr Themen und ihre Art, auf die Sachen zu blicken, nicht so richtig ernst nehmen und da so eine auch in der Empfindung eine Distanz zu haben. Also ich finde, das ist sicher, es ist, glaube ich, eher ein Film über Filme als über Videospiele.
Get him out of that pub.
Dad.
Danach kommt Spider 2002. Und es ist interessant, dass du so sagst, so, es kommt erst später diese Mindgame-Movies ins Kino, der basiert auf einem Roman von Patrick McGrath. Es geht um einen Mann, der gerade aus einer geschlossenen Anstalt entlassen wurde, den nennt man Spider, Ralph Fiennes, weil er zum Beispiel als Kind so Netze aus Stofffäden aufgespannt hat, der kann kaum sprechen, macht sich unlesbare Notizen in so ein Tagebuch, und in diesem Hotel, in dem er dann ist, driften wir mit ihm zusammen immer weiter in seine Erinnerungen ab, werden Zeugen von so einer recht tristen Kindheit, einem abwesenden, strengen Vater, einer aufopfernden Mutter und dann eben einem schlimmen Verbrechen, das da begangen wurde, oder doch nicht, das ist die Frage am Ende. Und hier hat mich der Film total gewundert, als ich den gesehen habe im Werk von Cronenberg, weil ich sofort, und ich habe mich gefragt, ob das auch so was Zeitgeistiges ist, an irgendwie Fight Club, Der Maschinist, Shutter Island, gut, es kommt viel später, Memento und so erinnert war. Also es ist so ein Film, der sich lange in natürlich diesen Erinnerungen bewegt und am Ende dann wirklich so ein Plot-Twist hat. Ach nee, es war irgendwie doch anders, war er das nicht selber? Findet ihr den auch so ein bisschen seltsam eindimensional vielleicht für so einen Cronenberg-Film? Markus, wie ging's dir mit dem?
Ich finde, das ist sein Ingmar Bergman-Film. Und ähnlich wie bei den Bergman-Filmen der 60er Jahre, die ja viele sehr schätzen, ich übrigens auch, also Filme wie Persona, Das Schweigen und so weiter, ist es auch der Kontext, in dem diese Filme funktionieren. Also wenn Spider der einzige Film von Cronenberg wäre, wäre er seltsam eindimensional. Er wäre unterkomplex, aber gleichzeitig suggeriert er ja etwas. Er suggeriert ein Universum, das dahinter steht an Gedanken, an philosophischen Verweisen und so weiter, die schon durchschimmern, aber die nicht wirklich erfüllt werden. Und ich glaube, das, was einem so ein bisschen unbefriedigt lässt, das ging mir damals auch, als ich den Film zum ersten Mal sah. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn auf Video zum ersten Mal oder DVD zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, das erschließt sich wiederum aus dem Kontext, in dem er entstanden ist. Es ist ein Film, der hochgradig interessiert ist an Psychoanalyse. Das sagt er nicht, aber das ist offensichtlich. Es geht um Therapie, es geht um die Vergangenheit, die auf die Gegenwart einwirkt. Übrigens das Element der Hauntology, das ist ja bei Cronenberg auch sowieso sehr etabliert. Wir hatten das bei Mark Fisher ja schon angedeutet. Und Cronenberg ist ja einer der Regisseure, die er nennt. Und es ist halt bei Spider so stark verdichtet auf diese eine Figur, die offensichtlich eine psychische Störung hat oder nicht in dieser Welt funktioniert, in der er sich bewegt. Und das Ganze hat aber durchaus schon was von so einem psychologischen Horrorfilm auch wieder. Ja, also man kann ihn durchaus so sehen. Er ist sehr gut gespielt. Also er basiert auf so einer virtuosen Schauspielperformance von Ralph Fiennes. Der war ja damals auch recht hoch im Kurs. Und insofern, und dieser Film hat auch visuell, denke ich, also ein Universum, das zumindest Sinn macht, also so wie es entworfen ist. Und das in diesem Motiv des Spinnennetzes und so weiter, das schon, ja, also schlüssig ist. Aber wie gesagt, ich kann das verstehen, wenn man den Film unbefriedigend findet, wenn man ihn für sich betrachtet, ist er das vermutlich.
Ja, ich muss sagen, dass auch jetzt, ich habe ihn diesmal zum zweiten Mal gesehen für die Aufnahme und auch ich finde ihn immer noch irgendwie unbefriedigend. Ich verstehe total, dass er natürlich auch so eine psychologische Virtualität erzeugt, ein London, das nur im Inneren existiert, dass es so ein radikaler Subjektivismus letztlich ist. Also wir können eigentlich gar nicht mehr von dieser Perspektive weg, auch wenn am Ende ein innerer Bruch irgendwie da sich auftut. Also wenn tatsächlich diese psychoanalytische Erkenntnis, so dieses, so ein Urbild oder sowas so freigelegt wird tatsächlich. Aber auch im Kontext vom Gesamtwerk finde ich den so ein bisschen, und das Problem habe ich mit so ein paar der späteren Filme, so ein bisschen so überdeterminiert. Also die können nicht viel mehr das sein als das, was sie halt eben sind. Also die sind sehr gut gemacht. Ich finde den Bergmann-Vergleich gut, weil der auch immer eine Nähe zum Theater, zum Well-Made Play halt irgendwie hat. Und auch das ist für mich so ein bisschen, also das ist jetzt vielleicht nicht ein Play, aber es hat ja auch so diesen engen, so bühnenartigen Raum mit diesem Haus und mit diesen Fäden. Diese Fäden erinnern mich immer so an wie so ein Bühnendesign so aus den 60ern oder 70ern oder sowas. Und ich finde, wie viele von den späteren Filmen, den so ein bisschen arg in sich geschlossen und in sich ruhend, so dieses so ein bisschen hermetisch abgeriegelte, das ihr bei manchen bemängelt habt, das erlebe ich bei dem erstmals als so was Bedrängendes irgendwie. Also ich verstehe total, was man an dem reizvoll finden kann, und Ralph Fiennes spielt das auch sehr gut, und er hat ja sicher auch super viel Mühe in die Recherche gegeben und ganz viel mit Schizophrenen zusammen Zeit verbracht und so. Aber irgendwie finde ich den einfach nicht wahnsinnig spannend. Also ich, wie gesagt, ich sag gar nicht, dass der schlecht ist oder so, aber mich spricht einfach in dem, was er tut, sehr wenig an.
Hey, Mr. Stahl.
Hey, Jared.
More bat. You down?
Thanks, Tom.
Good as ever.
Have a good evening.
Just closing up, fellas.
Coffee. I'm sorry, we're closed.
Oh, I know that. I do know that.
Ah! Shut up!
We don't carry much cash here.
Don't move.
Door!
Sagt Ralph Fiennes war hoch im Kurs, und dann natürlich auch Viggo Mortensen, der die Hauptrolle spielt in History of Violence 2005, kommt der raus. Der basiert auf der Graphic Novel von Jim Wagner und Vince Locke. Es geht um Tom Stahl, der so ein recht unscheinbares Leben in einer Kleinstadt in Indiana führt. Der arbeitet da an einem Imbiss, und eines Tages betreten eben zwei Kriminelle, die ihre Waffe ziehen, diesen Laden, versuchen eine Kellnerin zu vergewaltigen, und auf einmal ist Stahl irgendwie ein völlig anderer Mensch, bringt die gezielt und brutal zur Strecke, und wir fragen uns, was ist eigentlich mit diesem Mann los, warum kann der sowas eigentlich, das fragen sich auch seine Frau und sein Sohn, und auf einmal kehrt eben so die Vergangenheit wieder zurück in sein Leben, und die Gewalt setzt sich auch so ein bisschen fort, ne? Der Sohn verprügelt jemanden zum Beispiel in der Schule und so weiter, und jetzt, also ich habe das Gefühl sowieso, dass nach Existenz, also vielleicht mit Spider, etwas nicht mehr in diesen Cronenberg-Filmen ist, und das ist dieser ganze, dieser Prop-Horror irgendwie ist nicht mehr so stark da, also diese ganze Welten, dass das alles so verschwimmt und so weiter, sondern irgendwie wird das wieder nüchterner, aber diesmal habe ich das Gefühl, dass, also ich hatte das Gefühl bei Crash zum Beispiel oder bei Dead Ringers, das ja auch irgendwie nüchterne Filme sind, dass ich die Thematik irgendwie immer interessant fand. Und ich muss sagen, dass also, wenn man sagt, Leute steigen beim Spätwerk aus und meint damit aber dann schon Dead Ringers, das ist bei mir nicht so, aber bei mir geht's ab Spider eigentlich los. Ich finde die Filme alle trotzdem interessant, darüber zu reden. Es kann auch an meine einfach so grundsätzliche bisschen Aversion gegens Gangsterkino liegen, aber ich hatte bei diesen späteren Filmen immer so das Gefühl, ja, finde ich interessant, dass Cronenberg das gemacht hat, aber mich interessiert es doch nicht so stark. Aber Lukas, ich habe dir das im Chat geschrieben und du meintest, das einzige Problem mit History of Violence ist vielleicht, dass der Film zu perfekt ist. Was meinst du damit?
Na gut, das war der erste Cronenberg-Film, den ich gesehen habe. Deshalb hat er natürlich auch irgendwie ein gewisses, eine besondere Bedeutung. Du beschreibst schon, das ist eine Comicbook-Adaption und der ist ungemein verdichtet. Also diese einzelnen Bilder, die werden wirklich so rhythmisch so bang, bang, bang aneinander gemacht. Dieser Rhythmus des Films ist so dicht, dass er wirklich wie so eine Sammlung von Panels funktioniert. Und er ist super kurz, er hat eine super clevere, klare Struktur, um ein wahnsinnig komplexes Thema super zusammenzubringen. Wir haben zweimal Begegnungen seines Sohnes mit Bullies, wir haben zwei Sexszenen, die sich spiegeln, wir haben zwei Szenen mit den Gangstern, die vorbeikommen und die beide jeweils irgendwie so einen Prozess darstellen. Und das ist total ein dichtes, cleveres Drehbuch. Und es gibt ganz eindeutig um irgendwie das Thema der Gewalt in Amerika, in Suburbia, in der amerikanischen Gesellschaft, die verdrängt wird, die aber immer da ist, die sicher auch historisch bedingt ist, also so irgendwie der Krieg gegen die Ureinwohner oder sowas, dieses fast auch wieder parodistische, perfekte, so Middle America, alles da ist irgendwie so nett und geordnet und man arbeitet in dem, im Diner, im klassischsten aller amerikanischen Orte und da bricht dann auf einmal die Gewalt ein und so westernartig wird dann losgezogen, er bezwingt den Feind und kehrt dann in dieser letzten Szene, in dieser wortlosen Szene in den Kreis der Familie zurück und man begreift, Amerika ist auf Gewalt aufbasiert, also auf dem Indianerfriedhof von Poltergeist erbaut und so. Und aber die Gesellschaft wird ihn wieder akzeptieren, aber es ist nie wie es so vorher war. Diese letzte Szene wird komplett von Howard Shaws Musik getragen, die sich aufschwingt, um den ganzen Pathos zu verdichten. Und ich mag den Film total. Ich halte den für wahnsinnig effektiv, wahnsinnig mitreißend. Es ist sicher ein konventionellerer Film von ihm. Er ist sicher auch in diesem Kontext von so einem Prestige-Kino anzusiedeln. Ich glaube, das Einzige, was mich halt stört, ist, wie beim Film davor, er kann nicht viel mehr sein als das. Er kann nicht viel mehr sein als eine Abhandlung über Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft. Es gibt vielleicht noch andere Lesarten, aber die drängt sich für mich so sehr auf, dass sie auch so ein bisschen ausgestellt wirkt. Und das ist, glaube ich, was mich stört. Aber ich finde
Konstruktion von Identität, ne? Also dieses Persona-Konzept vielleicht von Jung, das ist natürlich auch stark da. So, wer sind wir eigentlich wirklich? Wo fängt die Identität an? Als wer geben wir uns aus zu sein? Ne? Das ist auch noch so ein starker Aspekt, würde ich sagen.
Na, aber wie gesagt, ich finde ihn toll zu sehen. Mir macht der total Spaß auch wieder. Der Spaß, den Markus vielleicht vorhin bemängelt hat, dass der manchmal so verschwindet. Aber ich habe halt das Gefühl, man ist fertig, wenn man ihn gesehen hat, so ein bisschen.
Also, ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, das ist der erste Film, der von Leuten wahrgenommen wurde als ein Film auch unabhängig von David Cronenberg als Regisseur. Also es gibt eine Menge Leute, die gar nicht wissen, dass der von ihm ist, die, obwohl sie wissen, dass es Cronenberg-Filme gibt, ihn da nicht zuzählen. Er ist sehr stark über Viggo Mortensen wahrgenommen worden, obwohl auch andere, also Maria Bello oder wie heißt der, sein Endgegner?
William Hurt?
Nee. Der auch? Ja, der
Ed Harris ist noch im Film.
Ed Harris, genau. Also das sind ja alles unheimlich charismatische und ikonische Darsteller. In dem Fall, ich verstehe, dass die Perfektion, das Präzise der Inszenierung, die also wie so ein Uhrwerk abläuft. Und dann hat der Film aber auch wieder sehr starke Genrebezüge. Er orientiert sich an den Kriminalfilmen der 50er Jahre, an dem Film Noir in gewisser Weise. Er hat Gangsterfilm-Elemente, klassische. Und gleichzeitig hat er den Körperhorror-Aspekt in der Gewaltdarstellung. Es gibt ja wirklich sehr drastische Wundästhetik in diesem Film. All das kommt auf eine Weise zusammen, die für ein sehr großes Publikum sehbar ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Er ist also quasi in einen Schritt in Richtung eines großen Publikums gegangen. Und der Film ist auch verständlich für dieses Publikum und attraktiv. Und das ist eine gewisse Leistung, finde ich, auch an der Stelle in seiner Karriere. Also das bewundere ich wirklich an dem Film. Und ich war dann erstaunt, als ich mal, ich musste mal 5 Stunden in Washington am Bahnhof warten, weil der Zug kaputt war. Es scheint häufig zu sein in Amerika.
Und dann hat dich deine Gangster-Vergangenheit eingeholt.
Genau, die hat mich eingeholt und ich hätte es fast nicht überlebt. Nein, ich habe das Comic dort in einer Buchhandlung gefunden und habe das dann in der Zeit komplett gelesen. Und ich war erstaunt, dass das Comic noch wesentlich brutaler als der Film ist. Also das würde man ja nicht denken. Also man würde nicht denken, dass Cronenberg bewusst etwas quasi ein bisschen reduziert, damit es effektiver ist, wenn man das visuell, audiovisuell umsetzt. Das finde ich auch gelungen. Also man kann gegen den Film eigentlich fast nichts sagen. Der funktioniert einfach gut, ja.
Ja, aber das, was du beschreibst, ist ja schon spannend. Ich finde, Cronenberg bekommt hier was Kommensurables. Also ich glaube, er ist leichter tatsächlich zu gutieren für irgendwie, ja, wie ich schon sagte, so ein Prestige-Kino-Publikum und so. Das ist natürlich kein Vorwurf, aber ich habe immer das Gefühl, ich fand so spannend diese Momente, in denen dann Cronenberg, der alte Cronenberg, so durchbricht, weil die ja gerade für so ein Publikum irgendwie ein totaler Einschnitt sein müssen, weil das ja auch für mich beim ersten Mal, ich habe das in unserer ersten Folge beschrieben, ich war total irritiert von diesen Gewaltspitzen, von dieser Punktierung. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Reizvolle, dass man immer noch, dass Cronenberg noch da ist, aber er spielt so ein bisschen mit versteckten Karten. Also er verschleiert sich so ein bisschen in seiner vollen Gewalt irgendwie. Und das ist sicher auch was total Interessantes halt. Das ist auch sicher bei Eastern Promises so.
We think he might be Russian Mafia.
In Russian prisons, your life story is written on your body. And tattoos. If you don't have tattoos, you don't exist.
The streets of London.
It's okay, bro. You don't have to worry. Police won't find anything.
Inside the Russian Mafia.
I decide what's right and what's wrong.
Promises must be made.
I accept.
And secrets must be kept.
Unidentified woman died December the 20th, 2313.
My son commits a murder and no one thought to tell me about it.
I'll probably find out more once I get her diary translated.
A diary.
Der nächste Film ist Eastern Promises. Viggo Mortensen sind wieder in einer wichtigen Rolle. Und ich finde es interessant, wir haben ja oft gesagt, dass man Cronenberg-Filme so ein bisschen in Paaren sehen kann. Und ich finde es ganz spannend, dass man das Gefühl hat, Eastern Promises könnte so ein bisschen die Backstory fast sein vom Charakter, den wir hier in History of Violence sehen. Das passt natürlich nicht komplett, aber irgendwie befinden wir uns ja tatsächlich halt direkt im russischen Gangstermilieu, im Londoner russischen Gangstermilieu in London. Da geht es um eine Hebamme, Anna, die findet das Tagebuch einer misshandelten Prostituierten. Übrigens haben wir hier wieder so diesen Blick, diesmal der Medizinerin, einmal auf die Welt. Also sie hat ja selber auch ein Kind verloren, ist auch selber Hebamme und versucht deswegen den Anspruch irgendwie nachzuforschen, was ist eigentlich da passiert, denn die Prostituierte ist gestorben bei der Geburt des Kindes. Das Kind gibt's also noch und die Frage ist so ein bisschen, was macht man jetzt eigentlich damit? Und sie findet das Tagebuch eben, kann selber kein Russisch, aber ihre Familie ist Russisch und deswegen wird das dann zu Hause, ist ihr Onkel, glaube ich, ne, der das, oder ihr Großvater, das weiß ich jetzt gerade nicht, der dann beginnt, das zu übersetzen und sagt, das kann man eigentlich, das sollte man eigentlich nicht machen, hier in den Geheimnissen der Toten rumwühlen und so weiter. Und sie findet dann ein Restaurant, zu dem die Spur führt, das eben eigentlich so ein Mafia-Hideout ist, der im Viggo Mortensens Charakter als Fahrer arbeitet und auch als Handlanger von denen. Und der Sohn des Mafia-Boss wird gespielt von Vincent Cassel, der Kirill heißt und der so ein bisschen eigentlich die Nachfolge antreten soll. Und später erfahren wir dann auch, und das meine ich wieder, es ist so ein Twist, der auf einmal so passiert, ohne dass man vorher einen Gedanken daran verschwendet hat, dass er eigentlich als Undercover-Agent da arbeitet, um irgendwie da so ein Spion zu sein. Und dieser Film, finde ich, also das hat sich angedeutet in der Gewaltszene bei History of Violence, aber da gibt es eine Szene, er kriegt dann die Sterne dieses Clans tätowiert, um da dann eben aufzusteigen und wird dann aber in so eine ein Gespräch in die Sauna geschickt, um dann als der Sohn eigentlich durchzugehen und dann gibt es eine Kampfszene, wo er da unbewaffnet und nackt seine zwei Attentäter da umbringt und das fand ich also die stach für mich total raus im Werk von Cronenberg, weil es so eine richtige brutale choreografierte Action-Szene richtig ist. Also das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Auf der anderen Seite, und du hast schon Vorgespräche gesagt, Markus, dass ihr in eurem Special geredet habt, wie toll eigentlich dieses Setting getroffen hat. Ich habe persönlich das Gefühl gehabt, dass diese Filme alle so ein bisschen was Albernes haben. Und ich fand zum Beispiel dieses Voice-Over von der Prostituierten in diesem russischen Englisch. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, es ist auch so ein bisschen lachhaft, was hier passiert. Aber jetzt mal ketzerisch gesagt, das siehst du wahrscheinlich anders, Markus.
Naja, also ich muss sagen, weil ich mich ja wirklich viel mit den Filmen auseinandergesetzt habe, Eastern Promises ist immer ein Film, den ich sehr gerne gesehen habe. Also der mir immer interessant und spannend erscheint. Spannend nicht unbedingt auf der Erzählungsebene, das hatten wir ja schon mal, weil auch da ist es gar nicht so einfach, wirklich den Plot zusammenzufassen, denn obwohl die Figuren sehr klar umrissen sind, in einem sehr klaren Verhältnis zueinander stehen, ist die Plotentwicklung tatsächlich nicht das, was die Spannung auslöst, sondern die Konfrontation dieser verschiedenen Lebensmodelle. Und das ist aber der für mich der Schlüssel des Films, da geht es schon um London als eine multikulturell konstruierte Stadt der Zuwanderer und eben der russische Einfluss ist da das Thema. Was du jetzt, Lukas, über, und da stimme ich übrigens vollkommen zu, A History of Violence ist A History of the United States. Also Nordamerika basiert auf extremer Gewalt und diese Urgewalt ist etwas, was in dem Vorgängerfilm eine Rolle spielt, die aber auch hier mitschwingt. Also quasi das, was aus dem russischen Milieu ist, da reinkommt, aber auch diese eigenartige Identität der Stadt London, die ja völlig anders ist als diese Kleinstadt bei A History of Violence. Übrigens könnte man Eastern Promises auch A History of Violence nennen. Ja, also der Titel wäre da, glaube ich, auch genauso passend. Und also die Prostitution, diese vor allem die Sklaverei, die Sexsklaverei, die hier eine Rolle spielt, die völlig selbstverständlich ist, die in vielen Filmen über London eine wichtige Rolle spielt. Also London ist meine Lieblingsstadt, muss ich sagen, oder war es zumindest lange Zeit, als man da noch problemlos hinreisen konnte. Und es gibt viele Filme wie Mona Lisa zum Beispiel von Neil Jordan, die ein ähnliches Bild von London entwerfen, obwohl da jetzt keine Russen unbedingt vorkommen. Oder Dirty Pretty Things oder lauter solche Filme, die eben ähnliche Milieus thematisieren. Also London ist wirklich eine Stadt, die diesen sehr starken Untergrund hat aus Ausbeutung, also käuflichem Sex und Mord. Und das finde ich in dem Film Eastern Promises super gut getroffen. Der Film wird getragen von extrem starken Darstellerinnen und Darstellern. Also Naomi Watts ist phänomenal, finde ich, besetzt. Also die ist ähnlich stark wie in dem David Lynch-Film Mulholland Drive. Viggo Mortensen hat mich überzeugt. Ich war auch irritiert, dass Vincent Cassel als eben ein französischer Darsteller diese russische Rolle spielt. Aber warum nicht, wenn ein Amerikaner einen Russen spielt, kann ein Franzose das ja auch. Und die Naomi Watts ist ja als Australierin dann auch noch drin. Ich glaube, da geht es auch darum, diese Multiperspektivik wird einfach mit in das gesamte Inszenierungsprinzip geholt. Und der Film hat etwas unheimlich Realistisches. Das kann man über die anderen Filme von ihm nicht sagen. Das war für mich ein bisschen irritierend, dass der Film wirklich wirkt wie on location in London ja auch gedreht, während das bei den anderen Filmen nicht wirklich so ist. Da interessiert er sich dafür nicht. Also London ist eine andere Stadt. Und das ist schon eine Qualität hier.
Ich fand das ganz interessant, was Christian beschreibt, weil ich glaube, dieses russische Milieu, das wir da sehen, das wird uns auch aus der Perspektive von Fremdheit erzählt.
Ja.
Und in seiner Fremdheit und vielleicht, um zurückzugreifen, auch in einer gewissen Exotik, ist es irgendwie ein bisschen befremdlich. Und ich glaube, das löst auch dieses Gefühl von vielleicht Lächerlichkeit aus, wenn man das so begreifen will, wie Christian dann. Also ich glaube schon, okay, dass man da rantritt und sich sagt so, was ist das für eine Welt? Und ich kann das verstehen, dass man das so wahrnimmt. Mir ging das nicht ganz so. Ich finde A History of Violence den interessanteren Film, aber ich sehe hier sofort, was Cronenberg gereizt hat. Nämlich diese Idee, dass wir da eine Kultur haben, in der alle Erfahrungen mit dem Körper weitergetragen werden. Dass man tatsächlich das in den Körper einbrennt, psychologische Erfahrungen, Erlebnisse, dass das so unmittelbar so auf der Haut erscheint, das muss Cronenberg spannend gefunden haben. Und deshalb sind auch gerade die Szenen, in denen das hervorgehoben wird, das Initiationsritual, das wir sehen, aber natürlich auch diese ganz spektakulär herausstechende Sauna-Szene. Das sind Momente, in denen wir begreifen, wie sehr diese Menschen in dieser technologischen und zunehmend irgendwie abstrakteren Stadt, die wir werden später mit New York eine noch viel virtuellere, abstraktere Großstadt erleben in Cosmopolis, aber auch diese verschwindet schon so langsam in irgendwie diese Hausreihen und so, die irgendwie nur noch so Kulisse irgendwie zu sein scheinen. Und das ist das, was diese Menschen mit ihrer migrantischen Erfahrung dagegen stellen. Und wenn er da nackt gegen diese Menschen kämpft, dann ist er ja wirklich der Homo Sacre, da ist er ja wirklich so diese philosophische Figur des Menschen, der getötet werden kann, der alles verloren hat, außer irgendwie sich selbst, und der sich zurückkämpfen muss, wirklich zur Menschlichkeit. Und das finde ich tatsächlich spannend. Also
die, die nackte Existenz ist das
ja, dann. Genau, ne? Genau. Also gesehen, im wahrsten Sinn des Wortes halt tatsächlich. Ja. Ich finde das, was Christian beschreibt, so ich glaube, was mich ein bisschen an dem stört, ist, ich hatte immer das Gefühl, das fühlt sich an wie so die Pilotfolge von einer Serie. Das fühlt sich so an wie der Einstieg. Das ist irgendwie, man ist noch nicht so ganz in dieser Welt drin und man bleibt so in Teilen bleibt man der Fremde. Und ich glaube, das ist sicher eine Erfahrung, die gewollt ist, aber ich denke die ganze Zeit, ich glaube, reizvoller wäre noch stärker, sich in dieser Welt mit diesen Figuren irgendwie zu bewegen und zu schauen, die Konkretisierung dieser Körpererfahrung, so dabei zu sein, wenn die nächsten Ereignisse in die Haut gebrannt werden. Was kommt jetzt? Das wäre für mich, glaube ich, spannender gewesen. Aber so.
Ah, als Rahmung, ne? Also quasi, ja, genau. Dass der Akt der Tätowierung, der Kennzeichnung des Körpers wie eine Rahmung, eine erzählerische, fungiert, die sich sogar in einer Serialisierung ausdrücken könnte. Weil der Körper wird ja immer voller. Ne?
Total,
ist ja
genau.
Der illustrierte Mann ist er ja quasi. Und das finde ich sehr interessant, weil Sebastian Seidler hatte in unserem Podcast darauf hingewiesen, dass ein solcher Film niemals mehr ins Kino kommen würde heute, sondern dass das eher eine Netflix Original-Produktion wäre in dieser Form.
Wahrscheinlich.
Und das würde diesen Eindruck bestätigen, und ich glaube, das ist aus heutiger Sicht tatsächlich berechtigt, das so zu sehen, weil sich das verändert hat. Ich habe den Film natürlich damals im Kino gesehen, war völlig fasziniert. Es war auch für mich ein Neo-Noir-Film, ein London-Noir, das also quasi diese spezifischen, finsteren Kriminalfilme, die in London spielen, die haben auf mich einfach persönlich eine große Faszination. Und das Zweite ist der Körperkult, also natürlich das Tätowieren ist etwas, was mich persönlich natürlich auch interessiert. Und was in diesem Film auf eine sehr einleuchtende und sehr authentische Weise repräsentiert wird. Ne? Also, dass man auch, wenn man sich gekennzeichnet hat, das gilt ja jetzt, sagen wir mal, für Leute, die ideologische Tattoos tragen. Also ein Neonazi wird spätestens im Schwimmbad als ein solcher erkennbar. Ja?
Oder die Yakuza in Japan.
Zum Beispiel.
Einzig Tätowierten.
Genau. Ja. Ja. Genau, man hat echte Probleme, wenn man in Japan ins Onsen will und tätowiert ist, weil das ist dann anstößig. Da müsste man dann wirklich ins Yakuza-Bad gehen.
Muss man
das
sollte man in der Sauna, ja.
Genau, das sollte man nicht machen, damit es einem nicht so geht wie in Eastern Promises.
Ich finde ganz spannend, dass er nach diesem Film, der ja auch am ehesten, finde ich, so eine Fortsetzung so dieser Prestige-Kinophase ist, so ein bisschen 4 Jahre dazwischen zum nächsten Film hat und so ein bisschen in der Luft hängt, und da ja ein ganz lange angedachtes Projekt, dieser Robert Ludlum-Thriller, The Metairies Circle, glaube ich, mit Tom Cruise, Denzel Washington, so ein Spionage-Thriller. Und ich finde das so spannend, dass das wie so eine Leerstelle im Gespräch in seiner Karriere jetzt auch hier ist, so ein Pfad, der nicht gegangen worden ist. So, hier war der Punkt abzubiegen zu einem noch mainstreamigeren, noch größeren, noch zugänglicheren Cronenberg. Und irgendwie hat er sich dann ja wohl scheinbar dagegen entschieden, denn ich glaube dass so ein Film wie tatsächlich A Dangerous Method, Eine dunkle Begierde, ein ganz anderer Pfad ist.
Sex.
Male.
Family.
Child.
Divorce.
No.
Professor Freud.
Dr. Jung.
I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through it.
Perhaps she's the one for your experimental treatment.
Tell me about the first time you can remember being beaten by your father.
It excited me!
Ja, und da sehe ich auch die Doppelung nicht so richtig. Der sticht für mich wirklich irgendwie komplett raus aus dem Werk. Oder muss man wahrscheinlich mal überlegen, vielleicht findet man da auch so ein bisschen die Anleihen. Auf jeden Fall natürlich auch wieder geht es diesmal natürlich um Psychoanalytiker, aber eben in der Zeit auch Ärzte und ihre Patienten, Patientinnen und auch die Beziehungen, die sich dann da so raus ergeben. Es geht ja um Carl Gustav Jung, der eine Patientin hat, nämlich Sabina Spielrein, die er therapiert und hat gleichzeitig eben ja, fast Freundschaft, Bekanntschaft mit Sigmund Freud. Beide ja so ein bisschen, also Freud natürlich Begründer der Psychoanalyse, aber Carl Gustav Jung ja auch wichtig gewesen. Und man hat ja schon oft auch mal so gehört, dass es eben dann, also dass Jung das Problem an Freuds Psychoanalyse hatte, dass alles so auf die Libido runtergespielt wird. Und so wie wir das hier jedenfalls hier im Film sehen, Freud das Problem hatte, dass es bei Carl Gustav Jung halt nur noch eine ganz andere Ebene gibt, die er so ein bisschen mit Esoterik beschreibt, aber dieses kollektive, Unterbewusste, Unbewusste und so weiter. Und dann beginnt eben Jung aber eine Affäre mit seiner Patientin. Und wir haben hier wieder Viggo Mortensen, ne, der spielt Freud. Wir haben Michael Fassbender, der sonst nicht auftaucht, ne, bei Cronenberg als Jung, und Keira Knightley eben auch nicht. Und deswegen denke ich, es gibt bestimmt viele Leute, also Keira Knightley-Fans, die eben nur diesen Film gesehen haben. Und er ist so ein seltsamer, also so ein seltsamer Art Historienfilm, finde ich, für Cronenberg, weil es gibt ja tausende von diesen Filmen, also so Historien, Biopics, die dann irgendwie viel besprochen werden und meistens so ein bisschen vergessen werden. Ich fand interessant, dass wir ja so oft über Psychoanalyse bei den Filmen von Cronenberg reden, dann macht er einen Film über diese beiden großen Psychoanalytiker, und ich habe mich gefragt, ob man den dann aber überhaupt so psychoanalytisch lesen kann. Ich stehe so ein bisschen ratlos vor diesem Film. Ich finde nur interessant, dass quasi Jung mit der Idee dieser Libido, dieser Verstärkung von Freud konfrontiert wird und man das geführt, und deswegen exerziert er das jetzt aus, und Freud hat aber ein Problem mit dieser Beziehung, obwohl er ja selber sagt, dass die Libido das ist, was die Menschen antreibt irgendwie. So dieses Gespann finde ich interessant, aber trotzdem hat er mich auch so ein bisschen ratlos hinterlassen, dieser Film.
Also ich bin ja unter anderem in einem so einem Arbeitskreis Filmpsychoanalyse, wo wir immer auch über Filme sprechen, und da sind viele praktizierende Analytikerinnen und Analytiker dabei, die ein hohes, großes Interesse an Cronenberg haben, aus genau diesen naheliegenden Gründen. Da wurde dieser Film mit großer Spannung natürlich auch erstmal begrüßt, ja, weil er so explizit ist. Aber es schwingt auch eine Enttäuschung mit, weil natürlich ist dieser Weg, dieser analytische Zugang der Filmpsychoanalyse hier ad absurdum geführt. Denn ich meine, der Film stellt das alles aus. Und das kann einen auch im Grunde dann, ja, das ist ein Downer in dem Moment, also ein enttäuschendes Erlebnis. Für mich persönlich, ich bin ja kein Psychoanalytiker und bin da auch nur interessiert dran, aber nicht, es ist auch nicht, dass ich da in allen Punkten irgendwie mitgehen möchte. Für mich ist der Film interessant, weil ich C.G. Jungs Ansatz der Psychoanalyse sogar spannender finde als den von Freud, muss ich ganz klar sagen. Weil C.G. Jung ist ja der Mythentheoretiker, und Mythologie ist für die Beschäftigung vor allem mit Genre-Theorie und Genre-Kino unglaublich wichtig, weil Genre ist ja eine eigene Mythologie des Kinos geworden über die Jahrzehnte. Gleichzeitig ist es so, dass die Auflösung der Spielreihen-Story über den Sadomasochismus war etwas, was mich sehr interessiert hat. Ich fand, dass der Film da nicht weit genug geht. Das mag an der Besetzung liegen, ich weiß es nicht. Also dafür, dass er Crash gemacht hat, ist der Film ja sehr zurückhaltend, was diese Dinge betrifft. Das kann aber auch an der Zeit liegen, über die es hier geht, weil das ja eine sehr restriktive Zeit ist, eine sehr, also es geht ja auch um Verklemmtheit, ganz, ganz buchstäblich. Und dass die Triebe werden diskutiert, aber sie werden nicht ausgelebt. Und dann gibt's ja die Vincent Cassell-Figur bezeichnenderweise, die dann wieder wie so ein libertiner Irrer auftritt, der aber selbst dann eine wichtige Position dazu entwickelt. Also all diese Dinge sind schon faszinierend. Also und die Themen sind naheliegend, dass sie ihn beschäftigt haben. Die Machart des Films sehe ich möglicherweise selbst auch als zu konventionell an, um wirklich als eindrucksvolles Werk zu bestehen innerhalb seines Oeuvres. Ja, ich hatte nie ein Problem mit Keira Knightley. Es wurde ja ihr oft vorgeworfen, dass sie overacted in dieser Rolle.
Sie spielt mit dem Kiefer viel.
Ja, richtig. Aber es ist wohl so, dass das basiert wohl auf den Recherchen, dass also diese Form von Spasmen, Verkrampfungen, Muskelverkrampfungen hervorrufen, die ungefähr so aussehen. Ja, also insofern ist es wohl so, dass die Darstellung schon ja ihren Grund hat, so wie sie ist. Viggo Mortensen ist natürlich wieder super eindrucksvoll, weil er so unheimlich kontrolliert ist. Er spielt ja auch Freud, ne? Also als diese extrem selbstrestriktive Figur in diesem Fall auch. Und ja, ich weiß nicht, auch der Film hat viele, viele Vorzüge. Ich verstehe aber auch, dass man ihn jetzt vielleicht, wie gesagt, als Enttäuschung empfindet.
Tatsächlich ging es mir so, dass ich beim ersten Mal auch so ein bisschen den abgetan habe und mit den Schultern gezuckt habe und jetzt bei der Wiederbegegnung mit dem Film doch sehr angetan war. Also diese sehr offene Diskussion, dieses offen Intellektuelle, das liegt bei Cronenberg ja schon immer auch irgendwie. Und das Ausstellen, das kann man als vielleicht als zu plakativ empfinden oder so. Aber diese Idee, dass da reine Wissenschaft und die Sehnsucht nach mehr, nach Transzendenz, nach einer Veränderung des Menschen halt irgendwie so gegeneinander ausgespielt wird, das ist schon sehr Cronenbergianisch, weil das ja auch bei ihm immer angelegt ist. Menschen, die an dem nächsten Schritt der Existenz, an der Selbstverbesserung halt irgendwie scheitern. Und ich finde es vor allen Dingen irgendwie tatsächlich einen seiner witzigsten Filme. Also ich musste, als ich den jetzt gestern gesehen habe, sehr viel lachen, als er da am Tisch sitzt und sich das Essen auf den Teller schaufelt. Und dann kommt der Gegenschnitt zu der Familie von Freud. Und also das ist so wunderbar lakonisch im Humor an ganz vielen Stellen. Dieses Spiel visuell mit Vorder- und Hintergrund, dieses Rückbeziehen auch auf viel Gemälde dieser Zeit, finde ich. Also wenn sie so zwischen Flaneuren an den Park sitzen und so, dann Marienbad irgendwie noch so ein bisschen angedeutet visuell. Also ich finde irgendwie auch diese Verweisland. Visuell
ist ja schön.
Ja, ich finde tatsächlich irgendwie, der hat manchmal so ein bisschen was Klinisches, was natürlich zu so Ärzten ganz gut passt. Ich finde, man könnte den vielleicht, ich hätte mir auch bei diesen ernsten Themen, bei diesen Abgründen, die sich hier auftun, auch ein bisschen mehr Dreck unter den Fingernägeln vielleicht gewünscht. Aber irgendwie fand ich den schon sehr, sehr sehenswert. Und wie gesagt, witzig. Also wenn da Otto Groß, also wenn Vincent Cassels Figur so dieses Anale da so nachstellt, indem er da alles anfingert im Raum oder irgendwie da diese arme Haushälterin verführt und mit der Leiter abhaut und ihm dann noch die Hotelrechnung schickt, da sind schon einfach viele gut inszenierte Gags drin. Und ich finde es auch interessant, um nochmal so das Autobiografische drin zu haben. Die jüdische Identität ist bei Cronenberg natürlich eher verborgen die meiste Zeit. Sie klingt so ein bisschen an in so Sachen wie seinem Kurzfilm At the Suicide of the Last Jew in the World in the Last Cinema in the World, wo so das Kino und diese Identität so ein bisschen so verschränkt werden. Aber auch hier ist es ja interessant zu sehen, wie diese Zuschreibung von dem Protestanten und dem Juden, die gegeneinander stehen. Und er sagte mir sogar, that's a very Protestant view an einer Stelle, so, dass das da tatsächlich so gegeneinander geworfen wird, dass da dieses Dialektische auch in den Identitäten liegt. Das fand ich auch irgendwie spannend angelegt. Also ich dachte auch vor dem Sehen, ich würde den jetzt auch wieder so, wie Christian das beschrieben hat, so Biopic-mäßig irgendwie sehen und war auch so ein bisschen so, ja. Und auch wenn mir ein bisschen was an dem fehlt, finde ich dann doch irgendwie auch einfach spannend als Teil der Karriere von Cronenberg.
Ich finde halt ganz interessant auch, also so als Gegenpunkt, dass vielleicht bei ganz vielen anderen Cronenberg-Filmen immer so mitschwingt, dass jede auch Alltagssituation und sowas ganz komplex eigentlich sind, dass man die psychologisch lesen kann, dass da viel drin steckt, dass wir verschiedene Identitäten in uns haben und so weiter. Und wenn wir das mit diesen verschiedenen Denkern lesen wollen, dann werden die ja so als Überväter stilisiert und dann haben wir hier diese Denker und da wird auch viel geredet, aber gleichzeitig hat man bei denen so das Gefühl, aber das sind auch so ganz normale Leute, also mit ihren Gelüsten und keine Ahnung was. Also als würde Cronenberg auch dadurch, dass er, obwohl er so einen Film über die macht, dann trotzdem so ein bisschen diesen Legendenstatus auch dekonstruieren. Das finde ich ist hier auch drin. Aber das ist natürlich aber auch was, was man Biopics manchmal auch vorwirft, ne? Also, dass man sagt, so, es ist allzu Menschliches eigentlich, was hier verhandelt wird, weiß ich nicht genau.
Also, ich sehe die Dekonstruktion eigentlich gar nicht, sondern ich sehe das eher so als ein Erörtern vielleicht von dem, was sie sind. Also, so dieses Privatleben als etwas, das ich im Werk fortsetzt halt irgendwie, also aber nicht dann auch ein Reduzieren auf so dieses, das ist kein Biografismus oder so, der da so, der Roland Barthes ärgern würde oder so, sondern ich habe das Gefühl, er begreift einfach, dass diese Sachen zusammenhängen und dass Sachen nicht im luftleeren Raum existieren. Und ich glaube, er bleibt eng genug an den Theorien, als zu sagen, dass es nicht halt der typische Biopic-Film ist, der eigentlich sich mehr für so die Liebschaften interessiert, sondern er begreift, die hängen damit zusammen, aber die sind nicht darauf zu reduzieren.
Ja, er macht vielleicht aber auch so ein bisschen diese Idee auf, dass, also wenn man Leute eben, die vielleicht denken, dass sie sonderlich linksliberal sind, und dann sehen sie aber einen Film wie Crash und finden das dann irgendwie, sind vielleicht die klassischen Horrorfans oder sowas, von denen Markus gesprochen hat. Und hier werden die ja so gegenseitig mit ihren, also beziehungsweise wird Freud ja damit konfrontiert, dass jemand da wirklich mal seine Libido auslebt eigentlich, so zum Beispiel, wie das dann ist, und kann das dann nicht so richtig akzeptieren zum Beispiel. Plus diese Entwicklung der, da habe ich nicht so viel drüber nachgedacht, aber die Keira Knightley, die macht ja eine starke, diese Figur macht ja eine sehr starke Entwicklung durch, so auch als Frauencharakter in diesem Film, ja, die erst komplett auf ihn angewiesen ist und später eigentlich völlig aus seiner Welt so ein bisschen entschwindet, ne, und ihn so ein bisschen zurücklässt, finde ich auch ganz interessant.
Show me my car. Any special reason we're in the car instead of the office?
What makes you think we're in the car instead of the office?
What do you do exactly? I think you acquire information and turn it into something stupendous and awful.
It's the glow of cyber capital. So radiant and seductive.
Do you ever get the feeling that you don't know what's going on?
Something will happen soon.
The situation isn't stable.
I know. I'm losing money by the ton. Hundreds of millions.
There is someone who's prepared to kill you.
My personal fortune is in ruins, and there's been a credible threat on my life. Makes me feel free in a way I've never known.
Aber lass uns doch mal jetzt noch die letzten beiden machen. Cosmopolis kommt 2012 mit Robert Pattinson zum ersten Mal hier in der Hauptrolle. Ja, es geht um so einen Multimilliardär, Eric Packer, der in einer Luxuslimo durch die Straßen Manhattans fährt. Da gibt's Demonstrationen und Unruhen, und wir sehen ja 24 Stunden in seinem Leben. Er will eigentlich nur einen Haarschnitt, so wie bei Oh Boy, der nur den Kaffee will. Nein, aber er will nur einen Haarschnitt haben, und ganz viele seiner Angestellten, seiner Business-Kontakte, Geliebte, Ärzte und so weiter setzen sich zu ihm in die Limousine, oder er geht zu ihnen. Und es ist ein, also Markus, du meinst im ersten Special, in dem ersten Teil, den muss man auch erstmal durchhalten, diesen Film. Und ich muss wirklich sagen, und deswegen, ich habe schon im Vorhinein Cosmopolis und Maps to the Stars so ein bisschen zusammengedacht, und ich finde, die haben auch eine Ähnlichkeit. Aber ich fand dann Maps to the Stars als letzten halt viel klarer und viel einfacher zu verstehen. Und ich war wirklich sehr überwältigt, also von dieser Dialogdichte, von der Kälte, von Cosmopolis. Das ist ja ein Film, Lukas, der dir mit deinem Vater in London verwehrt geblieben ist. Wie war denn dein erneuter Kontakt dann?
Ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ich mag den Roman von Don DeLillo sehr, der 2003 ja fast so eine prophetische Qualität hatte, der ja gerade so Sachen wie Occupy Wall Street fast vorhersagt, der ja eigentlich auf einer ganz simplen Idee basiert, nämlich Don DeLillo hat sich ja gefragt, wer sind eigentlich die Leute, die in diesen komischen Limousinen sitzen, die ganze Zeit durch New York kutschieren? Und warum sehe ich die nicht? Also warum sind die so komplett von mir isoliert? Warum fahren die fast wie in so einem Sarg durch die Welt? Mhm. Natürlich hatte der Film 2012 nicht mehr dieselben prophetischen Qualitäten, aber ich finde, er ist so auch die Spitze des Kinos der Entfremdung, das bei David Cronenberg manchmal angelegt. Dieses Gefühl von, hier ist gar kein Sounddesign mehr, alles ist leer, man spürt die Welt nicht mehr, man ist abgetrennt von allem. Jedes Gefühl der Menschen ist abhanden gekommen. Er hat gesagt, zwei Filme, die ihn inspiriert haben, waren Das Boot und Lebanon, der israelische Film, die beide so eine Innenansicht bezeichnen, die beide so eine Trennung zur Welt erzählen. Und ich finde, das Irritierende, das Übermäßige ist natürlich, weil er den Don DeLillo-Roman einfach mehr oder weniger transkribiert hat. Er hat ein paar Passagen am Ende rausgenommen, die das Ganze in so eine filmische Wirklichkeit überführen. Das ist ja eigentlich auch überflüssig, wenn wir schon in einem Film sind, dass man da diese Ebene des Filmischen als Simulacrum noch irgendwie reinbringt. Das spart er sich. Aber er macht ja wirklich so ein Kammerspiel, ein Theaterstück da draus. Eigentlich sollten wir er legt ja sogar Sachen in die Limousine, die im Film nicht in der im Buch nicht in der Limousine sind. Er spart sich den ganzen Einstieg von Eric in seiner persönlichen eigenen Apartmentwelt, sondern er sagt, wir haben hier eine Klasse, eine Kaste von Menschen, die komplett abgetrennt ist. Und er ist auch konsequenter als Don DeLillo, weil er seine Erzählung nicht unterbricht, sondern im Roman ist es ja so, dass dieser Benno-Charakter, der hier am Ende dann auftaucht, um ihn quasi zu richten, um sein Leben als Börsenspekulant, der einfach riesige Sachen ins Virtuelle verwandelt, dadurch natürlich auch Menschen Schaden zufügt, seine gerechte Strafe zufügt, der taucht hier mehrfach als eine Erzählerfigur, der so eine Art Tagebuch schreibt auf. Und hier wird er so ans Ende gesetzt und diese totale Zuspitzung auf diese maximal hermetische, fremdartige, kalte und dadurch unangenehme Welt, in der eigentlich alle Interaktionen nur noch durch Geld mediiert werden, in der der Kapitalismus so seine Apotheose findet, in der alles von Transaktion bestimmt wird, also auch Kunst, so, wir haben dieses Pollock-Intro, wir haben Mark Rothko am Ende und als Thema, so dieses Kapell, diese Kapelle wird angesprochen und ihm geht's, er kann die nicht mehr begreifen, er will sie nur besitzen, er will sie kaufen. Und das finde ich als Beschreibung so des Gegenwartskapitalismus, der sich löst von allem, wahnsinnig effektiv. Also ich mag auch diese Theaterdialoge irgendwie ganz gern in ihrer Künstlichkeit, weil alle Menschen reden hier wie Eric. Er ist sein eigenes Bezugssystem geworden, dieser Eric, er beherrscht alle Menschen. Es existiert nichts mehr außerhalb von ihm. Wenn wir über die Suche nach dem anderen, an dem man sich reiben kann, nach dem Unfall, nach der Agonie des Eros, irgendwie, wenn wir Byung-Chul Han vorhin hatten, sucht, dann findet das hier alles nicht mehr statt, weil alles Reproduktion von ihm selbst ist. Und ich finde das als solipsistischen Film super bedrückend und schmerzlich und unangenehm und deshalb sehr radikal und sehr effektiv. Also ich finde ihn wirklich noch mal einen späten Höhepunkt in Cronenbergs Karriere.
Also ich finde, dass genau diese Beschreibung auch zeigt, wie nah er eigentlich an American Psycho als Konzept ist. Er ist nur eine Aktualisierung unter neuen gesellschaftlichen Bedingungen. American Psycho reflektiert die späten 80er und Cosmopolis reflektiert eigentlich den Umbruch um die frühen 2000er Jahre und dann im Film natürlich später auch, ne? Und diese Figur ist ähnlich entpersonalisiert, also er ist ja völlig indifferent. Er ist ein Simulakrum von einer Person, um diesen Begriff auch wieder hier anzuwenden, weil es passt einfach. Und ich finde die Besetzung mit Robert Pattinson, der ja als Vampir auch noch etabliert war vorher durch die Twilight-Filme, dass der hier in dieser apathischen, neutralen Spielweise total gut besetzt ist. Und es gibt ja auch hier diesen Moment der Überschreitung, wenn er sich durch die Hand schießt, also der Geburtsschrei, den er dann ausstößt, wo er gewissermaßen sich selbst als Mensch zur Welt bringt. Weil vorher ist er ja nur eine Simulation eines Menschen. Und das ist aber auch möglicherweise der Moment seines Todes dann. Also die Geburt und der Tod sind dann eins. Ich finde, dass der Film auch extrem gelungen ist und vor allem wächst. Also wenn man ihn öfter sieht, wird er immer besser. Und er hat etwas von einem Essay-Film. Also er benutzt die Form des Spielfilms, aber wie ein Essay-Film von Godard oder von Alain René. Und ich glaube, das ist eine Tradition, die Cronenberg auch gefallen würde, wenn man ihn in der Tradition sieht. Der Film ist thesenhaft. Er hat seine Stationen, die er nacheinander abarbeitet, die ja auch wie in einem Theaterstück eigentlich funktionieren, mehr oder weniger. Mit wenigen Schauplatzwechseln und er hat keine Action-Szenen, selbst diese eigenartige Szene, wo auf ihn geschossen wird am Schluss, bevor er dann die Begegnung hat, ist nie so aufgelöst wie eine Action-Szene.
Ein Action-Moment nimmt Cronenberg ja sogar raus, oder? Ist das Selbstverbrennen, ist das noch im Film? Nee, gell? Das hat er rausgedacht. Was so ein Zuspitzungspunkt des Körperlichen im Buch ist, dass dann nochmal außen so auftritt, aber das hat er sich auch ausgespart. Und gerade diese Verknappung, dieses Glätten von allen Oberflächen, ja, das ist, glaube ich, das, was den Film ausmacht.
Ja. Also, und da ist auch wieder, die Besetzung ist ja absolut ikonisch. Juliette Binoche zum Beispiel, Sarah Morton, das sind alles Gesichter, die man also aus dieser Art von künstlerisch rezipierten Spielfilmen ja kennt. Und die auch den Film in eine europäische Sichtweise auf die amerikanische Gesellschaft verorten, ne? Also wir haben ja schon bei A History of Violence diese kritische Perspektive auf Amerika. Ich finde, dass er da die Schraube deutlich noch mal weiter dreht, indem er Amerika als quasi dieses ultimative Land des leerlaufenden Kapitalismus, Ultrakapitalismus eigentlich, kritisiert. Und das dürfte auch das gewesen sein, was ihn daran gereizt hat, würde ich mal annehmen.
Und er zeigt natürlich auch, wie der Kapitalismus aber auch alle Herausforderungen an ihn so mühelos auffängt. Also all diese Proteste, all auch diese Aktionskünstler, der ihn mit einer Torte bewirft und so, all das ist ja letztlich prallt komplett ab. Also alles ist irgendwie Teil dieser Welt geworden. Dieses ganze New York ist nur noch eine Simulation, ist eine ist vielleicht kapitalistischer Realismus. Man kann sich keine Alternative mehr dazu vorstellen. Ja. Es gibt keine andere Welt mehr. Und wenn man das begreift, bleibt vielleicht irgendwie nur noch das Ende. Und ich mag, im Audiokommentar sagt David Cronenberg, to be a good capitalist, you have to read Karl Marx. Und ich mag diese Idee, dass hier selbst Marx als größter Gegner vielleicht historisch des Kapitalismus hier so mühelos eingesaugt werden kann. Also dass dieses Schumpeter-Prinzip, so diese konstruktive Zerstörung, dass die hier auch so total internalisiert ist und dass wir selbst, wenn am Ende Eric hingerichtet wird, dass wir das auch wieder als kreative Zerstörung begreifen müssen, dass auch hier vielleicht, dass wir wissen, dass diese Welt sich danach trotzdem fortsetzt, dass wir diesem merkwürdigen Überwachungskapitalismus dieses Sarges, dieses fahrenden Sarges der Limousine, dass wir dem nicht entkommen können. Also das ist sicher auch wieder eine Beziehung zu sowas wie Existenz. Wir wissen ja auch nicht, selbst wenn der Tod, dieser ritualisierte Akt des Todes, der bei Bataille oder so oder bei irgendwie Baudrillard, jetzt habe ich dreimal unterschiedliche Vermengungen gesagt.
Das sind die ganzen
Franzosen, merken, dass wir 2,5 Stunden schon reden. dass selbst diese Akte hier nicht mehr genug sind, um irgendwie zu entkommen, sondern ich glaube, das ist wirklich der bedrückendste Film, weil er letztlich sagt, alles, was wir probieren, alles, was wir tun, wird in unseren Bestrebungen scheitern. Also es ist auf unangenehme Weise auch ein fast resignierender Film, der alles, was an utopischem, allem, was an Ausbruch existiert, halt so jenseits der Leinwand verbannt. Also wenn, dann sagt er, ja, ihr müsst euch als Publikum überlegen, was jetzt zu tun ist.
Ja, das ist ja auch, finde ich, super schön beobachtet. Disruption ist doch da auch immer das Wort bei diesen ganzen jungen Unternehmen. Man braucht Disruption, damit man wieder anfangen kann. Ja.
I thought that it was a meet. I didn't know that I was going to have to read. And then the casting director, who I know, doesn't even acknowledge me. She just walks right by without saying a word. And then she says they want to put me on tape. And I'm like, excuse me, but you need special makeup for that. Or you look green. And she says, well, you can either tape or not. Like, it's all some pointless exercise. And I just can't take it anymore, Jacob. I'm so tired, and it's so pathetic.
Your mother, of course, was Clarice Taggart, the wonderful actress who died tragically in a fire. What is it like starring in a remake of a movie and essentially playing your mother?
Scary.
Where'd you come in from?
Jupiter.
Now you had tinsel time. What are you gonna do?
This isn't a very glamorous job. I would be the most loyal, most competent, most grateful personal assistant you've ever had. I hired a girl. It's amazing.
Why is it amazing?
She was burned in a fire.
You gonna hurt me, Agatha?
I think she may be back. I don't know if she's dangerous.
This part, it's a reimagining. It's a second chance.
I told you to stay away from us.
I was afraid, because of what you did.
Cronenberg hat dann aus diesem Film die Selbstverbrennung rausgestrichen und sich dann gedacht, das sollte vielleicht das Thema des nächsten Films.
Den ganzen Film draus machen, genau.
Maps to the Stars 2014 rausgekommen. Und wo ich einfach super lachen musste, ist einfach, dass der Film damit anfängt, dass Robert Pattinson halt immer noch in der Limousine sitzt. Also ich fand das einfach, nachdem ich das mir 2 Stunden anschauen musste, dann so, da ist er wieder. Und diesmal geht es aber um die Abgründe Hollywood. Es geht da um eine ältere Filmdiva, gespielt von Julianne Moore, die quasi versucht, immer noch irgendwie im Gespräch zu bleiben, immer noch Rollen zu bekommen. Und es geht jetzt um eine Rolle eines Remakes eines Films, wo ihre Mutter eigentlich die Hauptrolle damals gespielt hat, wo sie dann gegen andere Schauspielerinnen antreten muss beim Casting, ob sie dann vielleicht ihre eigene Mutter verkörpern kann oder nicht. Die Mutter ist vor ein paar Jahren in einem Feuer gestorben. Und dann gibt es noch so eine andere Familie, ein anderes Zentrum vielleicht dieses Films, das ist einmal so ein Therapeut, gespielt von John Cusack, und dessen Sohn ist ein Jungschauspieler, und wiederum dessen Schwester, die hat damals irgendwie auch das Haus angezündet, ist verschollen, der Sohn weiß nicht genau, was mit ihr ist, und die kommt dann eben wieder zurück nach Hollywood, trifft auf Robert Pattinson, der da Fahrer der Reichen und Schönen ist, der aber auch schauspielerische Ambitionen hat, und dann entsteht da so ein bisschen eine Liebesbeziehung, die Julianne Moore dann aber doch vereiteln möchte. Und du hast vorhin schon mal, als wir über die Leistung von, auch der Name ist jetzt gerade entfallen, die auch bei Mulholland Drive die Hauptrolle gespielt hat. Naomi Watts, genau. Der hat mich ja total an Mulholland Drive ein bisschen erinnert, dieser Film. Also wir haben ja sowieso so ein bisschen über schon diese Verbindung Cronenberg, Lynch, was gibt es da nicht, dass sich das so durch diese Hollywood-Welt alles so zieht, dass es so manchmal so eine leichte Fernsehästhetik vielleicht hat, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, könnte vielleicht auch der Anfang von einer Serie sein. Warum erfahren wir dann eigentlich doch so wenig von Julianne Moores Charakter, obwohl wir sie doch am Anfang so als Hauptperson gezeigt bekommen? Und eine Sache, die wir auch noch hier haben, ist, dass diese Personen, ein paar davon, so Geistererscheinungen vor sich sehen. Und das zum Beispiel so, dass Julianne Moores Charakter immer ihre eigene Mutter in Form einer jungen Frau sieht, die so ein bisschen deren eigene Konkurrentin sie tatsächlich ist. Und genau, das passiert hier so alles. Und ich weiß gar nicht, ich denke auch, Cosmopolis relativ rehabilitiert bei Maps to the Stars. Weiß ich gar nicht so richtig. Ich fand es interessant, dass sie sich ein bisschen vielleicht von der Thematik, also beim einen haben wir Hyperkapitalismus, beim anderen haben wir halt diese Hyper-Hollywood-Welt mit Drogen und jeder ist nur noch sein eigenes Kapital, muss immer an der eigenen Marke arbeiten und morgen kann man sich treffen, weil da kann man sich nicht treffen, weil da muss man ein Drehbuch lesen und so weiter, dass das hier drin ist, aber der komplett anders irgendwie aufgebaut und geplottet ist als Cosmopolis, fand ich. Also das ist hier, hat mich dann doch überrascht, wie doll die sich doch entschieden haben. Wie stehst du dem gegenüber, Markus?
Ja, also ich habe mich schwer getan mit dem Film, als ich ihn zum ersten Mal sah, weil er ja sehr fahrig wirkt. Also er hat wirklich eine sehr überkomplexe Personenkonstellation. Mir leuchtet es ein, dass er immer wieder auf Motive quasi zuspitzt, die wir aus früheren Filmen kennen. Also man erkennt schon die Handschrift. Er ist sehr schauspielerbasiert, was man ja auch kennt eigentlich aus den letzten zwei Jahrzehnten in seinem Werk. Es ist ein Film über das Film, also quasi das Filmgeschäft. Er reflektiert gewissermaßen einen Bereich des Kinos, dessen Teil er ja eigentlich nie war. Also er war nie Hollywood. Und auch das betrachtet er von außen, wie er in History of Violence die amerikanischen Gesellschaftsmechanismen von außen betrachtet. Und er zeigt, dass Hollywood ein Reich von Getriebenen ist, ein Reich von Geistern, das ist, glaube ich, wichtig, eine Welt der Selbstausbeutung und der Selbstnegierung, in der das Altern und die Versehrbarkeit des Körpers traumatische Dimensionen erreichen. Also eigentlich, wenn man Maps to the Stars ist auf eine ähnliche Weise, obwohl er sich sehr unterscheidet, wie schon gesagt, von Cosmopolis, auf eine ähnliche Weise essayistisch, wenn man nämlich die ganzen modellhaften, auch hier wieder Versuchsanordnungen auf den Punkt bringt, indem man drüber spricht, dann wird dieser Film unheimlich reflektiert. Also er ist fruchtbarer, wenn man ihn gesehen hat und danach drüber nachdenkt, als während man ihn sieht. Während man ihn sieht, ist er einfach irritierend und schafft Nähe zu Figuren, die er dann wieder verlässt, wo man denkt, okay, was ist jetzt mit der? Und er hat dann halt Julianne Moore und Mia Wasikowska wirklich als so ja, also Figuren, da könnte man sich auch vorstellen, das sind also theoretisch feministisch basierte Modelle, die man also durchspielt in diesem Film. Und aber er führt die nicht zu einem Ziel, was das betrifft, sondern er macht etwas anderes mit ihnen. Vermutlich ist der Film wirklich ein wiederzuentdeckendes Meisterwerk, das mir aber noch nicht gelungen ist, muss ich sagen, also das wiederzuentdecken. Ich sehe viele Qualitäten in dem Film. Er funktioniert unheimlich gut. Er ist vielleicht so eine Art Endpunkt einer Entwicklung der zweiten Phase von seinem Werk. Aber es ist auch wieder ein Film, der sich entzieht, wie wir das schon bei Filmen wie Spider und so weiter hatten.
Ja, ich glaube, was ich an ihm tatsächlich schätze, ist, wie wahnsinnig giftig der ist. Also das ist ja wirklich ein Film, der ist so voll von Gift und Galle, dass es fast unangenehm ist, den zu sehen, weil man merkt, wie wenig Zuneigung oder irgendwie Positives diesen Figuren abgewonnen wird. Also die sind alle derart degeneriert und widerwärtig und selber hasserfüllt und so sehr einfach nur Kulisse, also du merkst wirklich so diese toten Augen, hinter denen nichts ist, die nur noch eine Form von Selbsterhalt, von Konsum, aber auch von gnadenloser Vernichtung von allen anderen irgendwie getrieben werden. Ich finde, am ehesten wirken die auf mich wie so ein altes Adelsgeschlecht, inzestuös überzüchtet, fünf Generationen von den großen Herrschern entfernt.
Und geht man, ja auch um Inzest, ne?
Ja, genau, ganz konkret sogar um Inzest. Das wird da, da wird der Subtext zum Text tatsächlich, würde ich sagen. Und man wartet eigentlich nur noch auf den Zusammenbruch. Cronenberg stelle ich mir bei diesem Film tatsächlich irgendwie mit dem Benzinkanister vor, wie er Hollywood anzündet, Burn, Hollywood Burn ruft. Ich glaube, das war doch auch ein, hat Bruce Wagner, der Drehbuchautor, nicht ein Buch geschrieben, das so heißt, oder Hollywood Babylon heißt es, glaube ich, da, aber es, auf jeden Fall kommt diese Formulierung da drin vor, und das ist wirklich, stell mir irgendwie David Cronenberg, der mit dem Raketenwerfer vor dem Hollywood-Sign irgendwie steht und das dann irgendwie wegsprengt, also, und ich glaube, diese pure Negation, diese pure Verachtung, das ist etwas, das wir irgendwie theoretisch ablehnen sollten, wo es immer gesagt wird, nein, man muss Sachen differenzierter betrachten, man muss Sachen subtil erzählen, und die Kritik war auch nicht gnädig mit diesem Film. Das wäre klischeehaft und übersteigert und er hätte keine Sympathie. Und ich glaube, gerade diese Art von Zuspitzung finde ich an dem reizvoll, dass Cronenberg da überhaupt nichts hat, wo man noch so sagt, so, da sind irgendwie noch Menschen, da ist irgendwas errettbar ist, sondern alles muss mit Tod und Zerstörung oder Selbstzerstörung enden. Und ich glaube, das ist tatsächlich, was den auch verbindet mit Cosmopolis, dieses Gefühl von Radikalität, dieses Gefühl von, hier werden Brücken verbrannt. Und es ist, kein Zufall, dass Cronenberg seitdem keinen Film mehr gedreht hat, sondern halt einen Roman geschrieben hat und so Selbstverwaltung betreibt oder halt die nächste Generation von Filmemachern mitpflegt. Und ich glaube, diese Frage steht ja jetzt auch am Ende. Glaubt ihr, dass noch irgendwas von Cronenberg kommt, filmisch? Also
ich habe noch eine Sache, genau, okay, zu dem Film. Also, was ich einfach nur ganz schön beobachtet fand, war, dass dieser Charakter von Julianne Moore, die uns eben als alternde Schauspielerin gezeigt hat, also wir haben ja auch, hängt jetzt nicht direkt mit MeToo zusammen, aber seitdem ja auch viel mehr noch Diskussionen über Repräsentation, ja, und so weiter, und eben auch die Frage, welche Rollen können überhaupt alternde oder einfach ältere, ja, Schauspielerinnen eigentlich in Hollywood noch spielen, so, was geht denn dann noch? Und das ist natürlich der Witz, ja, du kannst jetzt hier nochmal deine eigene Mutter vielleicht spielen. Ich meine, Shia LaBeouf hat ja auch seinen eigenen Vater und sowas gespielt, der ist jetzt ein Mann. Aber ich finde ganz interessant, dass diese Idee der Freundinschaft oder auch Solidarität zwischen Frauen, ne? Es kommt hier, die Mia Wasikowska kommt jetzt hier hin nach Hollywood, sucht irgendwie einen Job, hatte diese Verbrennung, so ist deswegen vielleicht auch jemand, der vielleicht nicht so sehr überhaupt in dieser Szene ankommen kann, weil es viel um Schönheitsideale geht und so weiter. Julianne Moore.
Die eigene Geschichte in den Körper eingebrannt hat, vielleicht so ein bisschen wie bei Eastern Promises oder so.
Das auch, und sie nimmt sie ja dann so bei sich auf, und da könnte man ja sagen, okay, hier sehen wir jetzt irgendwie Solidarität zwischen Frauen vielleicht oder so, in die Richtung könnte es ja gehen oder sowas, zwei, die beide vielleicht in diesem System nicht ganz zusammenfinden könnten vielleicht irgendwas Neues schaffen, vielleicht könnte sie ihr helfen, ihr Drehbuch zu produzieren oder was weiß ich, was man alles hätte erzählen können. Und dann kommt aber dieser Punkt, in dem Julianne Moore direkt so fragt, mit wem bist du gerade zusammen? Hast du gerade was mit irgendwem? Ach, mit dem Fahrer. Okay, den kenne ich. Und dann engagiert sie den Fahrer und will dann von diesem, der dann so Mega-Fan von ihr ist, so richtig wissen, findest du mich geiler als die? Findest du meine Haut geiler als die von der verbrannten jüngeren Frau und sowas? Und hat dann mit ihm Sex, und auch damit sie das dann noch so sieht. Also ich finde das irgendwie auch bitterböse, aber auch richtig fies beobachtet so. Also dass wenn sie schon, und sie hat ja, glaube ich, ja sogar schon den Job, dass sie die Rolle hat. Also theoretisch, ne, dass ja dann auch über den Tod des Jungen passiert. Aber so dieses, dass ich diese kapitalistische Vermarktungslogik auch so bis richtig tief ins Wesen reinzieht und man da irgendwie nicht rauskommt, das fand ich noch ganz schön beobachtet, genau. Aber deine Frage war, denkt ihr, es kommt noch was von Cronenberg? Es ist ja immer so, jetzt mit Streaming immer so die Frage, ne, Netflix, macht nicht Netflix was nochmal mit irgendwem so, die haben ja das Geld, holen die nochmal jemanden ran?
Cronenberg hat ja Netflix in der letzten Zeit auch sehr taktisch immer wieder gelobt. Ich weiß nicht, ob taktisch,
okay, aber
in Interviews hat er sich oft sehr positiv gegenüber Netflix auch als Zukunft des Kinos und so weiter geäußert und erzählt, also, er würde ja gar nicht mehr ins Kino gehen, sondern er schaut eigentlich nur noch zu Hause und so.
Also No-Brainer auf jeden Fall für mich für Netflix wäre natürlich, wenn man sich zwar Cronenberg nimmt, aber dann braucht man noch mal wieder so einen Robert Pattinson oder so jemand. Vielleicht nicht ihn, vielleicht muss es dann Harry Styles sein oder Mahershala Ali oder irgendjemand, der gerade, also der richtig in ist einfach, also bei dem man so sagt, okay, das ist ein richtiger In-Actor, dass wir den noch haben. Ich weiß nicht, ob nur Cronenberg bei dieser jungen Zielgruppe zieht. Aber was wir ja merken, ist, dass auch die blödesten Mindfuck-Filme riesige Gesprächsthemen sind. Und trotzdem merken wir dann oft, dass so Sachen wie I'm Thinking of Ending Things oder auch The Five Bloods, also ich hab immer nur so leicht das Gefühl so auf Twitter, ne? Also jetzt, wo Queen's Gambit zum Beispiel raus ist, riesiges Gesprächsthema, Schachbretter sind ausverkauft und so weiter, alle reden über Schach, andere Sachen versinken da eher. Man will natürlich auch immer in die Award-Season und sowas, aber noch ist ja Netflix sehr bereit dafür, viel Geld auszugeben für solche Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass man Cronenberg nochmal holt für so ein Projekt, eventuell aber dann mit irgendjemandem, den die Leute halt auch kennen, und das dann so ein richtiger Wow, was für ein Brainfuck-Film hat denn irgendwie Schauspielerin XY da auf Netflix gemacht. Also das ist vielleicht wieder ein neuer Einstiegspunkt für Leute sein kann.
Ein bisschen traurig aber, oder?
Cronenberg finde ich auch, ja, was ich auf jeden Fall nicht glaube, und das ist, glaube ich, so eine Frage. Ich meine, in dem Roman geht es ja auch um so Journalistinnen, die so an so Yellow Press und sowas, müsst ihr gleich nochmal erzählen, interessiert sind, aber ich denke, also was der größte Netflix-Knaller wäre natürlich so, Cronenberg macht wieder Horror. Cronenberg macht wieder den Body-Horror und sowas. Und das glaube ich aber nicht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal, weil das wäre natürlich das, was man, glaube ich, am besten nochmal so vermarkten könnte. Das sehe ich aber bei ihm nicht. Und ich sehe nach diesem starken Navel-Gazing, obwohl er selber ja nicht bei Big Hollywood war, aber einmal so, also Cosmopolis gegen die USA und dann das jetzt gegen Hollywood, finde ich interessant, wohin er geht. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Das finde ich auch interessant von euch. Also wie seht ihr das? Markus, denkst du, er macht nochmal was? Und was würdest du gern sehen?
Also, ich kann das nicht sagen. Ich vermute auch, wenn er die Konditionen bekommt, die er sich wünscht. Er beklagt sich ja vor allem darüber, dass er kein Geld mehr auftreiben kann für seine Konzepte. Wenn er tatsächlich das Geld bekäme, um ein Konzept umzusetzen, wird er das machen, da bin ich mir sicher. Es ist für mich eher ein Regisseur, der bis ins hohe Alter wahrscheinlich produktiv ist. Er kann es ja auch nicht lassen, deswegen schreibt er dann halt einen Roman oder er dreht einen Kurzfilm in seiner Garage. Ich glaube, sein letzter Kurzfilm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber das ist so eine Art Casting-Situation, wo er selbst auch mitspielt. Der ist in seiner eigenen Garage gedreht worden. Also er scheint dieses Bedürfnis zu haben, dass er solche Dinge umsetzt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er Angebote irgendwann bekommt, seinen eigenen Roman zu verfilmen. Wobei der Roman aber erstaunlich unfilmisch war. Ich hatte unheimliche Probleme, den komplett zu lesen. Also ich habe ihn gelesen, aber ich kenne auch eine Menge Leute, die ihn abgebrochen haben, weil er auch dieses Zersplitterte hat, was man in Maps to the Stars sieht. Also er hat seine Konzepte, aber er ist immer weniger daran interessiert, sie in einen Fluss zu bringen. Und deswegen weiß ich nicht, ob das mit dem Netflix-Konzept zusammengeht. Das könnte sicher gehen, wenn er einen fremden Stoff hat. Wenn er einen eigenen hat, sehe ich das eher nicht so. Aber das ist wirklich eine reine Spekulation. Also, dass er diese Energie noch hat, finde ich unbestreitbar.
Und was würdest du denken, in welche Richtung könnte das bei ihm gehen? Denkst du, es ist nochmal Body-Horror? Es ist
Der Roman hat ja Elemente, der Roman hat ja kannibalistische Motive und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass das Körperliche ihn immer interessiert, der verbrannte Körper von Mia Wasikowska und so weiter. Das sind ja solche Motive, aber ich glaube, dass sie eingebettet werden in eine kulturkritische Metareflexion, die das Essayistische eher fortschreibt aus seinen letzten Filmen und nicht so sehr das Kommerzielle oder das Narrative anstrebt.
Ich glaube auch, wenn es was Neues geben würde, dann wäre das irgendwie ein Zugang, weil der sich ja so in den letzten Filmen so aufgetan hat. Also ich glaube nicht, dass das so diese Nähe zu sowas, was jetzt Godard aktuell zum Beispiel macht, dass das so ganz ins Abstrakte oder Experimentelle geht. Ich glaube, er wird dem Narrativen erhalten bleiben, aber ich glaube, dieses Diskursive, das angesprochen wurde, das ist in seinen letzten Filmen so offenkundig und so präsent und auch im Roman, finde ich, in weiten Teilen, in bestimmten Passagen halt, auch dieses intellektuellen Milieu, das da gerade am Anfang viel so geschildert wird, das wird einfach weiter präsent sein. Und ich kann nur sagen, ich weiß es nicht genau. Ich wundere mich, warum es so lange gedauert hat. Es scheint ja wirklich schwer zu sein, für ihn Mittel und seine Konditionen zu bekommen. Und wir haben vorhin schon zum Beispiel über John Carpenter geredet, der ja auch gesagt hat, er würde, wenn sie ihm Geld geben dafür, aber sie machen es nicht. Und irgendwie scheint er auch so ein klassischer Kandidat, der in der aktuellen Medienlandschaft, in der aktuellen Produktionslandschaft scheinbar leider irgendwie keinen Platz findet. Und ich glaube, das zeigt uns natürlich halt auch die Limitierung von so einer Streaming-Welt. Ja. Das für bestimmte Figuren, die so in dem Limbus sind zwischen perfekte Vermarktbarkeit, wie wie diese Auteurfiguren, die halt Netflix sich gekrallt hat, und jemandem, der aber so eine eigene starke Stimme hat, dass es da vielleicht zu Irritation kommen würde, dass das sich nicht in so diese glatten Oberflächen der Streaming-Dienste halt irgendwie einfügen würde. Also Ich kann mir den da nur sehr schwer vorstellen. Ich hoffe, jemand gibt ihm noch Geld. Aber es hängt so ein bisschen in der Schwebe. Also ich würde mir alles von ihm wünschen. Ich würde am ersten Tag vor dem Kino stehen oder in der Buchhandlung, wenn noch ein Roman kommt. Aber es ist schon schwierig.
Ich will eine ganz kurze Fußnote. Ich habe nämlich gerade recherchiert, nebenbei, der Kurzfilm, von dem ich sprach, der Castingfilm, heißt Consumed und ist quasi ein selbstgemachter Trailer von ihm für eine mögliche Verfilmung seines Romans. Also das erklärt ein bisschen die Richtung, die ich auch vorgeschlagen hatte. Ja.
Auf jeden Fall kann man sagen, dass er schon sehr viel gemacht hat, ne? Also es ist jetzt nicht ein Werk wie bei Satoshi Kon, wo wir sagen, wow, das ist auch sehr komplex und sehr groß, obwohl das nur sehr wenige Filme sind, sondern es ist eine unfassbare Menge an Filmen, die Cronenberg schon gemacht hat, wo wir sagen, wir haben da wenig direkte Wiederholung oder sowas oder wenig, wo wir sagen, ach, hier hat er jetzt nochmal das gemacht, sondern immer die kommunizieren miteinander. Da kann man in Zwischentönen fragen, wie sich das entwickelt hat, was ihn jetzt interessiert. Und ich fände das ganz spannend, wenn er noch mehr macht. Und ich denke, einer ist noch drin, also Maps to the Stars. Ich sehe das noch nicht so richtig als Endfilm. Ich glaube, einen großen muss er noch machen, aber man muss auch sagen, er ist auch schon ziemlich alt, ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass es, weiß ich nicht, ewig noch weitergehen kann, aber ich glaube, eine Weile ja, geht auf jeden Fall noch.
Also Scorsese macht seine größten oder einige seiner größten Filme auch jetzt mit über 80 und so. Also wie alt ist Cronenberg? 78? 77?
77. Aber ich meine, bei sowas kann natürlich, also genau, aber wir, es kann natürlich immer sein, dass wir hören, jetzt gestorben an irgendwas, es war irgendwas oder sowas. Aber ich glaube, auch den Drive hat er auf jeden Fall. Ich sehe ihn da auch genau in dieser Linie, Scorsese oder Ridley Scott oder sowas. Ich glaube, wenn die Kohle da wäre, dann kämen auch die Filme auf jeden Fall raus.
Ja. Er ist ja auch so fit und präsent und agil und irgendwie alles, was irgendwie er von sich gibt, ist immer noch fast druckreif und so. Also ich sehe bei ihm auf jeden Fall, wenn wir jetzt dieses große Thema bei ihm haben, selbst noch nicht wahnsinnig viel Verfall, weder in seinem Filmwerk noch in ihm als öffentliche Person. Also ich hoffe immer weiter.
Ja.
Ich auch.
Wir hoffen weiter. Danke erstmal, Markus, dass du dir jetzt nochmal die 3 Stunden zweimal angedacht hast.
War mir ein großes Vergnügen, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Es war dann doch sehr viel, aber wir haben es durchgebracht. Wenn ihr das hört, ne, ihr wisst, dass das Pattern so war. Entschuldigt uns, wenn wir jetzt nicht bei jedem Film noch 18 weitere Gedanken haben konnten. Das musste, glaube ich, reichen. Ich habe gerade hier nochmal nebenbei in den Discord reingeschrieben und habe hier noch was zu sagen. Letzte Worte, und Manuel hat gesagt, long live the new Flash. Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Wir hoffen, dass da noch viel kommt. Wir weisen natürlich hin auf die Projektion. Die Folge kommt im Dezember, glaube ich, raus, oder?
Genau, das ist unsere Weihnachtsfolge. Genau, die Cronenbergs Spätwerk. Was wir jetzt angesprochen haben, einige Dinge werden da sehr ausführlich thematisiert. Es sind auch Ausschnitte aus Interviews, die Daniel Kuttenschulte mit Cronenberg geführt hat. Also das heißt, man hört den Meister selbst auch noch. Und
Cronenberg auch noch, ja.
Klar, Cronenberg hört.
Ja, aber noch. Hat einen Gag über Kuttenschulte gemacht.
Ja, alles klar. Genau.
Klingt auf jeden Fall nach besinnlichen Weihnachten. David
auf
Cronenberg.
Jeden Fall. Also es wird eine besondere Folge sein. Nicht ein reiner Podcast, sondern so ein richtig, wie so eine kleine Reportage eigentlich.
Wenn man sich weiter über Cronenberg informieren möchte, bei dir, Markus, welche Bücher bieten sich da denn vielleicht an?
Also ich würde tatsächlich, wenn man sich persönlich auch dafür interessiert, über Cronenbergs reflektierte Art, über Film zu reden, ist immer Cronenberg on Cronenberg. Mhm. Das ist bei Faber und Faber auf Englisch erschienen, ist nicht auf Deutsch erschienen. Das würde ich wirklich heute noch empfehlen. Das ist nicht immer komplett aktualisiert, aber es ist auf jeden Fall sehr informativ. Ich denke auch weiterhin, obwohl es bei dem Dangerous Method aufhört, dass das bei Berzen Fischer erschienene Buch, das ich herausgegeben habe, auch noch produktiv ist für den deutschen Diskurs. Da sind ja alle Filme bis dahin ausführlich thematisiert und seine Konzepte in einzelnen Essays besprochen. Im deutschsprachigen Raum ist sonst aktuell, es sind so einzelne Monographien erschienen, die sich auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Man kann vielleicht bei dem psychoanalytischen Ansatz noch empfehlen von Manfred Riepe, Bildgeschwüre. Das ist ein Buch im Transkriptverlag, das eben die filmpsychoanalytische Lesart andeutet.
Sehr gut. Für alle, die immer noch nicht genug Cronenberg haben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Projektion hören, dann das alles lesen. Und dann reicht's jetzt aber. Reicht's um David Cronenberg. Nein. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr da draußen zugehört habt. Und genau, wir hören uns dann im nächsten Mailback wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.